Monat der Entscheidung, Lau und Alaaf. Nicht nur der Karneval steht vor der Tür, sondern ehrlich gesagt auch ein verrückter Monat fast hinter uns oder mittendrin. Trump gewinnt in Amerika, die Ampel ist Geschichte und sogar der Fall der Berliner Mauer jährt sich. Und wir versuchen heute einen kleinen Rundumschlag. Ehrlich gesagt nicht ganz rundum, weil wir heute angekündigt haben, den Blick auf den Osten versus Westen werfen zu wollen. Das ist auch heute ohne Frage immer noch der Schwerpunkt, aber die Aktualität, besonders in Deutschland, holt uns dann doch ein, sodass so ein kurzer Blick Richtung Deutschland und Ampel doch noch notwendig ist. Aber Gott sei Dank machen wir das heute nicht alleine, zumindest den ersten Teil. Mit Steffen Mauer haben wir wohl den gerade bekanntesten und meist zitiertesten Experten dazu an Bord. Das kann nur gut werden. Wir freuen uns drauf. Let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. So kommentierte damals Altkanzler Willy Brandt den Mauerfall im November 1989. Und die Euphorie und Aufbruchstimmung dieser Tage bleiben unvergessen. Doch mehr als 30 Jahre später ist Deutschland tief gespalten. Viele Bürger aus dem Osten unzufrieden. Sie fühlen sich politisch und wirtschaftlich abgehängt. Der Ukraine-Krieg macht die Spaltung besonders deutlich. Die Einstellungen im Osten sind zunehmend pro-russisch. Die rechtsextreme AfD ist laut Umfragen stärkste Partei geworden.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Und es gibt sozusagen auch keine überlegene Interpretation, nur weil man sozusagen identitätsmäßig mit einer Sache verknüpft ist. Es kann auch die Perspektive sehr stark einschränken, kann auch durchaus nachteilig sein. Und erst aus der Vielheit der Stimmen ergibt sich dann das gesamte Puzzlebild, nicht aus dem Einzelnen. Und auch der Osten selber ist ja extrem divers. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Es gibt nicht sozusagen auch nicht die eine ostdeutsche Lebenserfahrung oder das eine ostdeutsche Lebensgefühl, sondern das ist abgeschichtet nach regional, nach Stadt und Land, nach Alter und nach, ob man im Osten geblieben ist oder weggegangen ist. Mann und Frau können sich auch unterscheiden. Und ich glaube, dass also der Osten ist vielleicht nicht so homogen, wie er häufig von Leuten dann gemacht wird.
Ja, sag mal, TM, du bist ja immer unser Startpunkt neuerdings. Wenn du an den Osten denkst, in dem wir hier alle leben, dann denkst du an was?
Heute fasse ich mich mal kurz. Wenn ich an den Osten denke, dann denke ich an Sonnenaufgang.
Oh, das musst du mir jetzt erklären, weil nur rein meteorologisch oder hat das noch eine symbolische Funktion?
Ich habe GeoLK, ich muss was in die Richtung sagen, also. Aber ich dachte, das kann man jetzt auch symbolisch interpretieren, das kann man interpretieren, wie man möchte. Ich habe mich heute mal kurz gefasst.
Ja, das ist ein Tag vor der Geoklausur, glaube ich, ganz sinnvoll, über Sonnenaufgang und so zu sprechen. Naja, herzlichen Dank, TM. Genau, ihr habt also gemerkt, heute versuchen wir das, was wir letzte Folge angekündigt haben, umzusetzen, nämlich den Blick auf Ost versus West. Warum das so interessant ist, ist natürlich ganz klar. Nicht nur, weil sich der Mauerfall gejährt hat, sondern eigentlich auch und vor allen Dingen, weil die Wahlen im Osten bewiesen haben, dass das Thema gerade so nah auf der Agenda liegt. Und so ein bisschen mein Gefühl war, das haben wir auch bei dem Blick auf die Wahlen im Osten und so Vorbereitung zur Sommerreihe festgestellt und auch in der Nachbereitung, dass so die journalistische Begleitung der Zustand des Ostens so intensiv war wie noch nie. Und insofern versuchen wir heute mal so einen kleinen Rundumschlag, um mal zu schauen, wie sieht es denn wirklich konkret aus und wie weit ist es denn mit diesen Unterschieden zwischen Ost und West, besonders politisch, und welche Folgerungen schließen wir daraus? Wie angekündigt, versuchen wir dann im zweiten Teil noch einen ganz kurzen Blick auf die Aktualität zu werfen. Alles rund um die Ampel sollte auch nicht unbesprochen bleiben. Und neben TM, mein Gott, haben wir noch mehr, die uns heute hier unterstützen wollen. Ganz gut, dass das so ist. Und der erste ist JV. Auch an dich die Frage. Sag mal, JV, was sagst du, wenn du an den Osten denkst, dann denkst du an?
Wenn ich an den Osten denke, dann denke ich erstmal ganz einfach gesagt an Brandenburg, also weil ich einfach aus dem Grund, dass ich hier aufgewachsen bin, dass das Bundesland ist, in dem ich schon seit sehr langer Zeit lebe und auch hier insbesondere Potsdam und Werder, wo ich ja auch lebe, das sind beides also einfach eine Gegend, die mich sehr geprägt hat und wo ich mich auf jeden Fall auch zu Hause fühle. Und deswegen ist das eigentlich so das Erste, woran ich denken würde, wenn ich an Osten denke, ist einfach hier so die Umgebung mit den ganzen Seen, die wir haben, Potsdam als sehr schöne, sehr nette Stadt und genau.
Dann NL, weiter.
Ja, vielen Dank. Da hat mir JV tatsächlich gerade meinen Punkt weggegriffen. Deshalb sage ich aus Trotz, weil ich gerne aus Trotz etwas esse, das schöne ostdeutsche Jägerschnitzel in der Variante Nudeln und panierte Jagdwurst.
Ich bin EN, ich bin auch dabei und mit dem Osten verbinde ich das Wort Heimat. Sehr lange zuhörende Personen werden das wahrscheinlich wissen. Ich bin im Osten geboren, während meine Eltern und Familie alle aus West-Berlin kommen, also eigentlich auch Osten. Ja, und ich habe eine sehr starke Bindung zum Osten.
Ich bin RB und bin auch mal wieder mit dabei. Ich finde es persönlich sehr schlimm, dass mir hier mein Punkt von allen zuvor genommen wird. Ich finde es böser. Deswegen muss ich mir auch was Neues einfallen lassen. Und zwar sage ich mal provokant: Ich verstehe unter Osten irgendwie so den Kampfbegriff, wenn man davon spricht, Osten gegen Westen, die Unterschiede in Deutschland. Ist das auch mit einer meiner ersten Assoziationen? Also in etwa: Der Osten, ja, strukturell schwach, wirtschaftlich schwächer, rechte Gruppen, die aufstehen gewisserweise und ja, gewisserweise den kleinen Bruder mit dem Problem innerhalb von Deutschland, vom Westen. Und das ist so das, was ich persönlich mit dem Osten gewisserweise verbinde, auf eine provokante Art und Weise.
Deinen Anfang hätte man noch missinterpretieren können, als du gerade gesagt hast, ich bin auch mal wieder dabei und das Problem ist, lange Pause. Gut, hätte man jetzt auch, naja, gut. Wir nehmen es, wie es ist. Schön, dass du da bist. Wir sind auch ganz froh, dass wir nicht ganz alleine sind, denn auch Hans ist wieder dabei. Hallo Hans.
Hallo?
Sag mal, Hans, ja, du bist ja nun nicht aus dem Osten jeweils stammend. Aber trotzdem auch die Frage an dich: Wenn du mit deiner langen Historie an Osten, Ostdeutschland denkst, dann denkst du an?
Wenn ich an Osten denke, dann denke ich daran, dass ein im Grunde zunächst geografischer Begriff, leider zunehmend sowohl politisch als dann auch soziologisch, verwendet wird, was man nachvollziehen kann, was aber automatisch dann im Fehlerhaften endet, wenn man versucht, das alles auf einen Satz runterzubrechen. Also wenn dann der Osten und der Westen zu einem Satz Kampfbegriffen werden, kann man die Verhältnisse überhaupt nicht mehr richtig begreifen. Persönlich, dies vorausgeschickt, denke ich daran, dass als ich nach Berlin dauerhaft gekommen bin, 1999 war das, da habe ich meinen Wohnsitz hier sehr bewusst nicht im alten West-Berlin genommen, sondern in Pankow, sozusagen dem Herzen des Ostens, jedenfalls Ost-Berlins. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die nutzen mir bis heute, um verstehen zu können, wie sehr Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen von den Erfahrungen abhängen, die sie gemacht haben.
Ui, das ist schon ein netter Teaser auf das, was uns heute erwartet. Danke, Hans, sehr schön. Ich wollte dich gerade schon fragen, wo du wohnst, aber jetzt wissen wir alle Bescheid. Hans wohnt im Osten und in Pankow.
Nee, wohnte,
Wohnte.
das war ja wohnte, das war ja Vergangenheit.
Oh, habe ich nicht die richtige Zeitform beachtet. Es tut mir leid. Das heißt, du wohnst jetzt nicht mehr, richtig?
Richtig.
Okay.
Nach der sozusagen nach der Ostresidenz bin ich dann noch mal ein paar Jahre zurück nach Bremen gerufen worden und als die Familie dann wieder nach Berlin ging, wurde es diesmal sozusagen im fairen Ausgleich nicht der Osten Berlins, sondern der Westen.
Okay, im fairen Ausgleich. Na gut. Gut, dementsprechend haben wir so ein bisschen das Tableau bereitet, was heute vor uns liegt. Der Blick auf dieses Verhältnis zwischen Osten und Westen, das ja für uns auch besonders ist, weil wir ja hier alle, also alle, tatsächlich fast alle zumindest, in diesem, ja, in diesem Bereich auch irgendwie leben und davon in der Diskussion ja auch sehr betroffen sind. Und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Diskussion, wie angekündigt, nicht ganz alleine führen können. Und ich bin besonders dankbar, dass wir denjenigen gewinnen konnten, der aktuell, so finde ich, wenn es um dieses Thema geht, der meist zitierteste ist. Er kann ja gleich mal selber sagen, ob ihn das vielleicht manchmal ein bisschen nervt, dass er immer derjenige ist, der da rangeführt wird. Aber zumindest überall hört man von ihm. Das liegt auch an seinem aktuellen Buch zu diesem Thema. Aber was mich besonders, deshalb war ich sehr froh, dass er zugesagt hat, überzeugt hat, ist auch die Vielfältigkeit, mit der er darauf schaut. Bei uns heute zu Gast ist Steffen Mau. Hallo, Herr Mau.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, vielleicht haben wir auch nach meinem großen, breiten Ankündigung und Lobgesang, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie derjenige, der zu diesem Thema befragt werden muss?
Ja, nachdem Hans das jetzt schon gesagt hat, ich bin auch eigentlich lange Jahre Bremer gewesen. Ich war nämlich 11 Jahre in Bremen, aber eigentlich komme ich aus Rostock und habe meine Jugend und Kindheit in der DDR verbracht, bis 1989, als die Mauer gefallen ist. Und seitdem wohne ich auch mehr oder weniger in Berlin, immer mit Unterbrechung. Und sonst bin ich Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und beschäftige mich mit Fragen sozialer Ungleichheit, Transformation, Migration, Europäisierung und die Frage des Zusammenwachsens von Ost und West oder auch verbleibender Unterschiede ist so eines meiner kleineren Forschungsfelder. Dazu habe ich jetzt ein Buch geschrieben, dieses Ungleich vereint, das für mich auf selber ein Stück weit überraschende Weise doch eine ganze Menge auch an Resonanz bekommen hat, weil ich da eine These vertrete, die für viele irgendwie provokativ klang, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich eine relativ banale These und auch eine These, die sehr gut zu plausibilisieren ist. Und zwar die These, dass Ost und West sich eben nicht angleichen werden, sondern langfristig Unterschiede verbleiben.
Das hat Sie überrascht, dass man die These so aufgenommen hat und Sie deshalb eingeladen hat? Oder woher kommt so der Wunder über die positive Resonanz?
Naja, wir sind ja eigentlich immer von der falschen Annahme ausgegangen. Wir sind ja davon ausgegangen, zumindest in den 90er und Nuller Jahren, dass der Osten sich langfristig verwestlicht oder dass es so etwas gibt wie eine Konvergenz oder eine Aufholjagd, ein Angleichen des Ostens an den Westen. Man könnte jetzt sagen, wenn man damals genauer schon darüber nachgedacht hätte, dann hätte man eigentlich rausfinden können, dass das eigentlich eine sehr unwahrscheinliche oder nicht besonders plausible Erwartung ist. Ne? Hans hat das ja gesagt, wenn er in Ostberlin wohnt, gibt ihm das ein bisschen Zugang zu den Erfahrungen, den unterschiedlichen auch abgeschichteten Erfahrungen, die Leute bis heute prägen. Und das ist auch so eine These, ne? Wenn man sich global in anderen Ländern umschaut, dann gibt es eine enorme Stabilität regionaler Differenzierung oder regionale Ungleichheiten. Ne? Auch Bayern ist immer noch anders als der Rest der Bundesrepublik und wird sich wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht so entwickeln wie Nordrhein-Westfalen oder wie Niedersachsen. Das Saarland ist 1957 der Bundesrepublik beigetreten, ist in vielerlei Hinsicht Parteiensystem, Verbändestruktur etc. auch noch anders als Rheinland-Pfalz, das direkt in der Nachbarschaft liegt. Und von daher wäre es jetzt auch unwahrscheinlich zu erwarten, dass der Osten sich dem Westen irgendwie anverwandelt.
Hans, du kannst gerne gleich loslegen, wenn du dich so
angesprochen hast. Ja, nur ein kurzer Satz dazu, weil ich glaube, dieser Satz, gleicht sich alles an, das ist ein Stück weit auch falsch verstandener Willy Brandt. Willy Brandt hat ja 89 gesagt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und das war ja völlig richtig, wenn es darum geht, dass eine künstlich politisch gespaltene Staatlichkeit und damit auch eine dramatische gesellschaftliche Spaltung, dass die aufgehoben wird. Aber ich glaube, er hat damit überhaupt nicht gemeint, gerade Willy Brandt als Norddeutscher, als gelernter Lübecker, hat damit überhaupt nicht gemeint, dass hier eine allgemeine Angleichung stattfinden wird. Das wurde wirklich und wird bis heute ideologischem Optimismus falsch verstanden, so gesehen. Ich bin da völlig bei Steffen Mau. Die Unterschiede, und das kann man im Euro, man muss nicht Bayern nehmen oder so, in Italien, der Mezzogiorno, also der italienische Süden, war immer und wird vermutlich immer komplett anders sein, ökonomisch, aber auch kulturell, als Norditalien. In England ist das relativ ähnlich und auch in Frankreich. Also die Unterschiedlichkeit von Regionen und regionaler Identität, sage ich mal, die sind eigentlich das Natürliche. Die Frage, die spannende Frage ist, finde ich, in Bezug auf Deutschland, welcher Anteil der Unterschiedlichkeit besteht eigentlich zu Recht und wird dauerhaft so sein und welcher besteht zu Unrecht, ist Ausdruck von Vernachlässigung, von Nichtberücksichtigung und muss tatsächlich politisch angegangen werden.
Ja, vielleicht, also ich hätte das jetzt nicht besser formulieren können als Hans. Das ist genau meine Perspektive. Und ich, das Buch heißt jetzt auch nicht ungleich getrennt, sondern es heißt ungleich vereint. Wir sind ja vereint und wir sind auch zusammengewachsen. Ne? Das wäre eine völlig überzogene These zu sagen, wir leben noch irgendwie in zwei durch und durch getrennten Gesellschaften. Oder dieser Begriff der inneren Mauer, der ist eigentlich auch viel zu stark. Aber trotzdem gibt es eben verbleibende Unterschiedlichkeiten, mit denen, von denen einige zu problematisieren sind, aber andere sich auch ein Stück weit im Zuge von Regionalisierungsprozessen normalisieren werden. Mit denen werden wir so umgehen wie andere Gesellschaften auch. Und diese Unterscheidung erstmal zu treffen, glaube ich, wäre politisch notwendig, um nicht immer bei den Sonntagsreden zu sagen, ja, irgendwie Vollendung der deutschen Einheit. Was soll das eigentlich sein? Die deutsche Einheit ist vollendet, aber es verbleiben eben noch Differenzen.
Und das ist gut so.
TM, willst du?
Ja, ich finde, ich stimme dem vollkommen zu, was bereits gesagt worden ist. Ich finde, es ist ja auch nichts Verwerfliches, dass man eine kulturelle Identität hat und dass Unterschiede bestehen. Und was vielleicht auch hervorzuheben ist, es gibt auch schon Punkte, Aspekte, wo wir westlichen Bundesländern bei weitem voraus sind, gerade wenn es um die Gleichberechtigung geht, das, was Frauen in Berufen verdienen, um die Menge an Frauen, die arbeiten geht, all solche Dinge, da sind wir dem Westen bei weitem voraus und das auch aufgrund unserer Historie. Deswegen finde ich, ist das gar nicht so einseitig zu betrachten, dass nur wir etwas aufzuholen hätten. Nichtsdestotrotz ist es ja letztendlich der Osten, der sich, wenn man sich die Wahlumfragen ansieht, vernachlässigt fühlt. Und letztendlich ist es der Osten, der das Gefühl hat, abgehängt zu werden, sei es aufgrund einer sozusagen nicht vollendeten Einigung Deutschlands, was natürlich, wie Sie eben erklärt haben, so nicht stimmt. Da stellt sich natürlich mir die Frage, wo liegen heutzutage noch die größten Differenzen, die definitiv aufzuholen sind oder wo auch zu erwarten ist, dass sich da noch was tut. Gerade was vielleicht die Wirtschaft angeht, was das Gesellschaftliche angeht.
Das war so ein bisschen die Steilvorlage für die erste Frage. Hä? TM, ein Traum, ja. Ein Traum in Überleitung. Besser geht's ja fast gar nicht irgendwie. Ja. Ganz kurz, die können gleich einmal nur zu den, was du gerade gesagt hast, die Betreuungsquoten. Also klar, die Frage, wie viel Frauen arbeiten, ist eine. Aber ich finde noch viel eindrucksvoller die Betreuungsquote in Kindergärten, wenn man sich die mal anschaut, die Karte ist hochinteressant. Der ganze Osten, bis auf so ganz wenige Teile, hat eine Betreuungsquote über 64%. Also über 64% der Kinder werden in Kindergärten oder in Krippen betreut. Und der Westen hat da sehr unterschiedliche Zahlen. Ich fand besonders eindrucksvoll, dass tiefe Teile von Rheinland-Pfalz und auch das von Ihnen heute schon zitierten Saarlandes, die haben Quoten unter 7,3%. Also da werden im Durchschnitt 7,3% nur betreut in Kindergärten, Krippen, wie auch immer man es definiert hat. Fand ich hochinteressant. Also nochmal die Unterschiede, die du gerade gemeint hast, die andersrum sind. Aber Herr Maus, Sie haben gerne erstmal das Wort und danach würde ich die Runde quasi eröffnen mit dieser Frage, die TM gestellt hat. Wo sind denn so zentrale Unterschiede, die aufgeholt werden müssen, die ihr für euch seht? Aber Herr Maus, Sie haben gerne erstmal das Wort.
Ja, wir haben Unterschiede, das würde ich auch so sehen, wo der Osten durchaus auch Vorreiter ist. Ne? Also wenn man jetzt sagt, die Theaterdichte im Osten ist höher, das würden wir wahrscheinlich nicht für problematisch halten. Wenn man sagt, die Tennisplatzdichte im Westen ist höher und die Golfplatzdichte im Osten, da könnte man vielleicht irgendwie das normativ bewerten, muss man aber vielleicht nicht. Aber bei anderen Dingen natürlich schon. Wir haben ja in der Verfassung das Ziel der Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen. Und da sieht man natürlich ein ökonomisches Gefälle innerhalb von Deutschland. Der Osten ist durchweg strukturschwächer. Der Anteil der Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten, ist deutlich höher. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Da gibt es durchaus auch Veränderungen, weil es eben eine Fachkräftemangel im Osten gibt und dadurch vielleicht auch die Löhne steigen werden. Wir haben andere Bereiche, wo es auch schon eine vollzogene Angleichung gibt, wie zum Beispiel bei den Renten. Auch bei der Arbeitslosigkeit im Osten, die ist fast auf Westniveau. Was, glaube ich, sehr fundamental anders ist im Osten, ist die Sozialstruktur. Also es gibt im Osten eben keine gehobene Mittelschicht. Es gibt kein Wirtschaftsbürgertum. Es gibt die landwirtschaftlichen Betriebe, also Großbauern in dem Sinne, gibt es im Osten nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Ich sage immer, Ostdeutschland ist nach wie vor ein Land der kleinen Leute. Also Leute in einfachen arbeitnehmerischen Berufen. Und dann gibt es natürlich innerdeutschen enorm starkes Vermögens,
Gefälle, das sich auch nicht verschieben wird. Das wird manchmal ein Stück weit kaschiert, weil man, wenn man Ost und West als Regionen vergleicht, natürlich mit berücksichtigen muss, dass es auch eine starke Wanderung gegeben hat. Ne? Also 20% derer, die heute im Osten leben, kommen aus dem Westen. Und im Westen kommen 8% aus dem Osten. Und wenn man die Statistiken sich jetzt mal anschaut, dann kann man sagen, die reichsten Ostdeutschen sind eigentlich Westdeutsche. Also wenn man mal die Liste der 20 reichsten Potsdamer mit Hasso Plattner und anderen sich anschaut, dann sind das eben alles Leute, die da hingekommen sind. Aber das sieht man erstmal in den Statistiken so nicht. Dann glaube ich, wenn man Ost und West in der Differenz betrachten möchte, muss man unbedingt die demografische Entwicklung, also die Bevölkerungsentwicklung berücksichtigen. Ostdeutschland ist eine Schrumpfregion. Die Abwanderung ist zwar ein Stück weit gestoppt, aber jetzt gibt es viele ältere Leute und sehr wenig junge Leute. Das heißt, durch die natürliche Mortalität oder Sterberate führt das nach wie vor zu einer Schrumpfung. In Ostdeutschland leben heute so viele Menschen wie im Jahr 1905. Der Westen hat eine Bevölkerungsexplosion geradezu erlebt. Enorme Abwanderung vor 1949, also der Gründung der DDR, vor dem Bau der Mauer 1961, nach dem Fall der Mauer, sind viele Millionen Menschen weggegangen und das hat eben Spuren hinterlassen. Wir haben Städte wie Gera, Suhl oder Zwickau, die über 30% ihrer Bevölkerung verloren haben. Also es ist schon erheblich und ich glaube, das ist wesentlich. Und dann gibt es sicherlich, da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, Unterschiede in der Parteienstruktur und der politischen Kultur, die uns natürlich auch nicht kalt lassen können, wenn man eben weiß, dass ein Drittel der Leute die AfD wählt oder auch ein großer Teil, auch eine autoritäre Partei, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Vielleicht ein anderes Problem, was wir durchaus in Ostdeutschland haben, ist, im Vergleich zu Westdeutschland gibt es natürlich weniger, wie soll ich sagen, groß, also in der wirtschaftlichen Sicht, weniger wirklich große Betriebe, sowas wie zum Beispiel, ist es BMW oder Audi, die in Ingolstadt sind, eins von beiden, also eben zum Beispiel Audi. Die großen
Audi,
gut, oder in Wolfsburg eben VW, auch wenn das natürlich gerade alles irgendwie im Kippen ist. Aber wenn wir zum Beispiel auch sehen, dass eben in Magdeburg zum Beispiel die Investitionsperspektive Intel eben gescheitert ist voraussichtlich oder momentan zumindest, aber man auch sieht, Intel geht's nicht gut, generell international wird es wahrscheinlich enorm auf der Kippe liegen und dieser gewisserweise strukturelle Wandel und wirtschaftliche Wandel, der eben zukunftsorientiert sein sollte, bleibt irgendwie aus. Und da fühlen sich natürlich auch sehr viele Leute irgendwie im Stich gelassen und auch eben weiter abgehängt. Und das ist natürlich auch ein Problem, was wir eben in Ostdeutschland bekämpfen müssen, gewisserweise, dass wir eben auch eben diese wirtschaftliche Seite von den Betrieben allein schon angleichen müssen. Ich meine, Tesla zum Beispiel ist natürlich ein gutes Beispiel, wie man es positiv machen kann. Aber es ist natürlich auch fragwürdig, mit was man bitte da umgegangen ist. Es ist halt Tesla, es ist halt von Elon Musk. Ja, aber wenigstens haben wir ein bisschen größere Industrieplayer. Wenigstens das.
Ja, also da gibt es jetzt natürlich ein bisschen Bewegung. Auch wir haben ja an unterschiedlichen Orten auch größere Industrieansiedlungen und in der Nähe von Dresden oder auch Rostock, wo ich hinkomme, auch viel Startups, die da hinkommen. Aber die Dynamik ist nicht zu vergleichen, natürlich mit diesen vielen sogenannten Hidden Champions, die auch in der westdeutschen Provinz in Baden-Württemberg oder in Bayern oder auch in Westfalen sitzen und wirklich Weltmarktführer sind. Ostdeutschland hat eine andere Wirtschaftsstruktur. Ne? Manchmal sagt man, es ist eher kleinteiliger Familienkapitalismus. Die großen Unternehmen fehlen. Es hat natürlich auch Wirkung auf die sozialen Strukturen wiederum. Ne? Wenn man jetzt sagt, ostdeutsche Eliten gibt es zu wenig, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich, dann kann man eben sehen, die Ostdeutschen, die in die Elite aufsteigen, die machen das nie vor Ort. Ne? Weil man braucht ja große Betriebe mit vielen Hierarchieebenen, wo man dann so innerbetriebliche Aufstiege machen kann, sondern die allermeisten Leute, die in Ostdeutschland oder die Ostdeutschen, die dann zur wirtschaftlichen Elite vorstoßen, vielleicht DAX-Vorstand werden oder so etwas, die sind alle abgewandert. Ja, also die sind niemals dort geblieben. Abwanderung ist eigentlich eine Voraussetzung für einen sozialen Aufstieg. Und das hat eben dann langfristige Folgen, dass man eine bestimmte Kultur, auch von, ja, von gesellschaftlichen Führungskräften vielleicht nicht so ausbilden kann. Und diese wirtschaftlichen Strukturen sind eigentlich ultra stabil. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass auch in 5 oder 10 Jahren nicht plötzlich 5 der deutschen DAX-Unternehmen ihren Hauptsitz in Ostdeutschland haben werden. Vielleicht sogar 1 dann nur von den 30 DAX-Unternehmen. Aber das ist ein Prozess, der eben auch was damit zu tun hat, dass das Land lange geteilt war und dass es eben schwierig ist. In Deutschland gibt es auch keine Kultur von neu gegründeten großen Firmen, ne, wie in den USA, wo man eben sehen kann, dass ein erheblicher Teil der größten Firmen erst in den letzten 30, 40 Jahren gegründet worden ist. Ne? So ein Unternehmen wie Tesla zum Beispiel oder auch Microsoft und IBM, die sind schon ein bisschen länger, aber das sind alles neue Firmen. In Deutschland haben die großen Firmen, die haben alle eine sehr, sehr lange sozusagen Betriebsdauer oder Existenzdauer schon. Das heißt, es gibt wenig Neugründungen, die dann auch so erfolgreich sind, dass sie eben Weltmarktführer werden oder irgendwie eine bestimmte Größenordnung dann erstmal erreichen.
Ich habe tatsächlich noch eine Zwischenfrage, die sich auf das auf den Kindergarten bezieht. Einfach so ein bisschen Verständnis. Wir haben die hohe Zahl in Ostdeutschland und die niedrige Quote für Westdeutschland. Sind denn in Westdeutschland, die Kindergärten einfach so schlecht ausgebaut, dass niemand Interesse hat, sein Kind dahin zu schicken, oder betreuen die Eltern ihre Kinder einfach bevorzugt zu Hause selbst?
Die Leute suchen händeringend Kindergartenplätze, aber die sozusagen die Betreuung, der Ausbau der Betreuung ist viel zu langsam. Es gibt ja einen gesetzlichen Anspruch auch auf einen Kita-Platz seit ein paar Jahren und selbst dann gelingt es nicht. Ich benutze ja in meinem Buch dieses auch etwas provokative Wort der Ossifikation. Was meint das? Das ist ein medizinischer Begriff. Das heißt eigentlich, dass es nach einem Bruch zu so etwas kommen kann wie Ausbildung von Knochengeweben, so zu Aushärtungsprozessen. Und das hat natürlich diesen schönen doppeldeutigen Charakter, den ich dann auch genutzt habe. Aber wenn ich es jetzt mal umdrehe, es gibt auch Ossifikation im Westen. Also selbst da gibt es sehr stabile Strukturen. Also die Vorstellung im Prinzip, dass sich so Strukturen verholzen. Wie gesagt, politisch gibt es einen gesetzgeberischen Auftrag, Kita-Plätze zu schaffen und einen Rechtsanspruch darauf. Und es wird trotzdem nicht ausgebaut im Westen. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, das ist der Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher Tätigkeit. Gibt es im Osten eigentlich nicht. Es ist ein rein westdeutsches Phänomen. Auch hier das politisch erklärte Ziel, das soll eigentlich im Westen verschwinden und da soll sich der Westen im Osten annähern. Aber es bewegt sich fast gar nichts. Im Osten haben wir sogar Landkreise, wo Frauen mehr verdienen als Männer im Durchschnitt. Das ist völlig untypisch. Und im Westen haben wir nach wie vor so ein Gender Pay Gap, je nachdem, wie man das berechnet, von 17% ungefähr. Und man kann das dann viele andere Komponenten einrechnen, Betriebserfahrung, Arbeitszeiten und so. Dann wird es kleiner, aber es ist sehr stabil über die Zeit. Also diese Art von Aushärtung von einmal existierenden Strukturen ist jetzt nichts Typisches für Ostdeutschland, das gibt es im Westen eben ganz ähnlich.
Ich würde vielleicht sogar ergänzen, so aus meiner Alltagswahrnehmung ist es dann teilweise so, dass sich die Jungfrauen auch im Westen dem so ein bisschen anpassen. Ich habe mal gerade recherchiert, also die durchschnittliche Elternzeit, also Elternzeit, die man quasi nach der Geburt des Kindes nimmt, ist im Westen bei 19 Monaten, im Osten bei 12. So, weil genau diese eine Jahr, dann ist der Rechtsanspruch da und im Westen passt man sich natürlich so ein bisschen an, weil halt die Plätze auch nicht da sind. Und andererseits, so meine Erfahrung, so aus 2 Fällen, die ich kennengelernt habe, für die war das gar keine Diskussion. Also da war es gar keine Frage, dass sie nicht, also da keine Diskussion, dass sie nach einem Jahr quasi sofort ihr Kind in eine Krippe geben und wieder arbeiten gehen, sondern da war es klar, in dem Fall jetzt leider die Frau bleibt 2 Jahre zu Hause oder in einem Fall 18 Monate. Also teilweise, glaube ich, ist das auch ein Anpassen an nicht vorhandene Strukturen plus so ein bisschen auch tradierte Bilder, die sich da noch erhalten, die vielleicht langsam erodieren, aber nicht in der Schnelligkeit, wie es notwendig ist. Nur jedenfalls mein Eindruck von außen.
Ja, das ist richtig. Also die Erwerbsorientierung, wenn wir jetzt Umfragen angucken, im Osten ist deutlich höher. Familiengründung oder Familienbildung und Erwerbstätigkeit schließen sich nicht aus. Ne? Auch dieses Bild der Rabenmutter und so weiter, das ist im Osten gar nicht vorhanden. Die Frauen gehen im Osten früher wieder arbeiten, zum Teil auch aus ökonomischer Notwendigkeit. Also sozusagen dieses Modell, die Frau als Zuverdienerin und der Mann als Haupternährer, das ist aufgrund der Einkommensverhältnisse im Osten schon gar nicht möglich. Aber wir haben noch ein anderes interessantes Phänomen. Wenn man Studien sich anschaut, dann sieht man, dass wenn Frauen im Osten zurückkehren in ihre Tätigkeit, dass sie einen deutlich geringeren Einkommensverlust haben als im Westen und häufig qualifikationsadäquat, also entsprechend ihres Qualifikationsniveaus, weiter beschäftigt werden. Währenddessen Frauen im Westen dann häufig in Teilzeit gehen und dann sind sie vielleicht promovierte oder studierte Germanistin und dann arbeiten sie aber hinterher in einem Sekretariat. Das heißt, und dann erreichen sie natürlich nicht mehr die Einkommen, die sie vorher hatten. Und es gibt nach wie vor sehr persistente Unterschiede in diesen Verhaltensweisen, die natürlich immer aus diesem Zusammenspiel von institutionellen Strukturen, von einem sozialen Kontext und auch individuellen oder kollektiven Prägungen so hervorgebracht werden.
Hans?
Ja, das passt also wirklich sehr genau dazu. Das wusste ich nicht, als ich die Hand gehoben habe. Das habe ich gemacht, Pia, als du sagtest, hingewiesen hast auf die so extrem unterschiedlichen Anteile von Krippenbetreuung bei Kindern. Das hat, ich kann das jetzt nur im Grunde wiederholen, es ist nach meinem Eindruck eine Mischung aus institutionellen Angeboten oder auch Angebotsmängeln, also objektive Struktur. Auf der anderen Seite aber eben auch gelernte kulturelle, familiäre Tradition. Diejenigen Frauen in den östlichen Bundesländern, die jetzt junge Mütter sind, für die ist es viel selbstverständlicher, Kinder frühzeitig in die Betreuung zu geben. Nicht nur, weil die Betreuungseinrichtung da ist, sondern weil sie selbst in ihrer Lebenserfahrung so erfahren haben. Die sind ja zum allergrößten Teil in dieser Betreuung groß geworden. Es hat ihnen offenbar nicht geschadet. Und dann ist es für die viel leichter, selbstverständlich zu sagen, ja, klar, das Kind kommt in die Betreuung, die Einrichtung ist da und ich gehe wieder arbeiten. Also da spielen dann soziologische und psychologische Struktur und ökonomisch-institutionelle Struktur zusammen. Und was wir, glaube ich, bei all diesen Sachen nicht vergessen dürfen, in der sozialpsychologisch kann man, wenn man eine Faustformel nennen will, dann ist es die: Es braucht eigentlich drei Generationen, bevor fundamentale Änderungen nach gesellschaftlichen und politischen Brüchen tatsächlich angekommen sind als Identität in den Köpfen von Menschen, die dann auch danach handeln. Weil in den vorherigen zwei Generationen, die erste, die älteste Generation, ist diejenigen, die komplett erwachsen waren, als der Bruch da war. Die zweite Generation, das sind diejenigen, die von den so sozialisierten Eltern erzogen worden sind, die dann als Teil des Erbes dies mit aufgenommen haben. Und eigentlich erst die dritte Generation hat eine Chance, davon relativ unbeeinflusst oder weniger beeinflusst sich zu entfalten. Also dieses Drei-Generationen-Prinzip, das sind ja, je nachdem wie man es rechnet, 75 bis 100 Jahre und von denen sind jetzt gerade mal 35 vorbei, also Halbzeit, wenn man so will. Das bedeutet nicht, dass man nicht notwendige Veränderungen vorantreiben muss. Doch, muss man. Aber man sollte sich keine Illusionen machen über die mögliche Geschwindigkeit solcher Veränderungsprozesse.
Ja, und in diesem Fall laufen sie ja sozusagen da auch noch in die andere Richtung. Ne? Das muss man auch immer dazu sagen. Ne? Also, dass der Westen dann auch eher sich sozusagen dem Osten angleichen sollte. Und es gibt auch andere Phänomene, ne? Also in dem demografischen Verhalten zum Beispiel. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung wurden im Osten 30% der Kinder außerhalb von Ehen geboren. Ne? Also Eheschließung und Kinderkriegen hingen gar nicht so stark miteinander zusammen. Im Westen waren es nur 10%. Und dann haben alle Leute gesagt, auch soziologische Kolleginnen von mir, ja, jetzt kommt es zu so einer neuen Verbürgerlichung. Also die Ehe wird aufgewertet und hat natürlich auch eine größere Versorgerbedeutung, ne? Also das nachehelicher Unterhalt und auch ganze Fragen abgeleiteter Pflichten und Rechte. Und dann haben alle gedacht, ja, okay, dann werden in Ostdeutschland die Kinder auch wieder in Ehen geboren. Was haben wir heute für eine Situation? Über 50% der ostdeutschen Kinder werden außerhalb von Ehen geboren, also mehr. Und der Westen hat jetzt das Ostniveau von 1989 erreicht. 30% der Kinder werden außerhalb der Ehen geboren. Also da gibt es sozusagen eine Entwicklung völlig in die andere Richtung. Jetzt hat sich sozusagen der Westen verostet, aber der Osten ist nochmal wieder ein Stück enteilt. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess, wo man nicht einfach sagen kann, die eine Seite ist statisch und die andere passt sich an, sondern die Gesellschaft verwandelt sich insgesamt. Und das heißt nicht, dass immer die Unterschiede und Abstände gleich bleiben müssen, aber jeder transformiert, entwickelt, reproduziert sich vor dem Hintergrund der jeweiligen, auch historisch gewachsenen Konstellation. Und wie gesagt, auch der Osten ist ja jetzt nicht mehr so wie zum Ende der DDR. Ganz im Gegenteil, es hat sich unglaublich viel transformiert, ist auch viel zusammengewachsen. Aber es gibt trotzdem immer noch eine Eigenlogik dieser ostdeutschen Teilgesellschaft in struktureller oder auch mentaler oder sozialpsychologischer Hinsicht.
Also jetzt haben wir, wie ich finde, sehr gut hervorgehoben, was der Osten alles besser macht, wo der Westen noch was lernen kann. Und ich freue mich sehr, dass diese Podcast-Aufnahme in diese Richtung geht. Das hatte ich eigentlich gehofft, dass man vielleicht mal, deswegen sagte ich am Anfang Sonnenaufgang, dass man vielleicht mal auf die positiven Aspekte zu sprechen kommt. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt ein Wahlverhalten im Osten, das zeugt ja nicht so sonderlich von Zufriedenheit mit den aktuellen Lebensumständen. Was ist denn nun, was im Osten anders läuft, was bei uns in den ostdeutschen Bundesländern dafür sorgt, dass die Menschen unzufrieden sind? Wo fühlen sie sich vernachlässigt? Also was zum Beispiel die Infrastruktur betrifft und wie führt das zu anderen Wahlentscheidungen?
Das sozusagen eine Wahlentscheidung zu erklären, ist sehr, sehr komplex. Und natürlich hat wiederum hier auch Geschichte spielt eine Rolle. Natürlich, die DDR war eine Diktatur mit autoritären Denkmustern, die natürlich auch sozialisatorische Effekte hatten. Aber es gibt natürlich auch eine sozusagen Einigungsphase oder Transformationsphase in den 90er und Nullerjahren. Und da gibt es in der Wissenschaft so eine Diskussion darüber, sind die Ostdeutschen jetzt sozusagen diktatursozialisiert? Und führt das dazu, dass sie jetzt autoritäre Parteien wählen oder sind sie transformationsgeschädigt? Das wird man nie ganz auflösen können. Man könnte auch sagen, warum ist eigentlich das Einfädeln oder die starke Bindung an demokratische Parteien und Institutionen nicht so geglückt? Dann stellt man die Frage etwas anders, ne, weil die Ostdeutschen natürlich ein bestimmtes Gepäck, historisches Gepäck mitschleppen. Und dann würde man sagen, ja, vermutlich ist die Parteien Demokratie nicht besonders gut eingewurzelt im Osten. Glaube ich, ist ein wichtiger Grund. In Ostdeutschland gibt es sehr wenig Parteimitglieder. Nur 0,8 von 100 Wahlberechtigten sind Mitglied einer Partei. Es gibt keine parteibezogenen Milieus, die im Prinzip auch die Parteien so ein Stück weit tragen. Und unter diesen Bedingungen hat man natürlich viel mehr Wechselwähler. Auch zwischen sozusagen atypischen ideologischen Lagern, die gar nicht benachbart sind oder zueinander passen. Und das kann man im Prinzip im Westen auch sehen. Leute, die keine Parteibindung haben, auch nicht in solchen Milieus aufwachsen, die neigen auch stärker zu anderem Wahlverhalten. Warum ist das so? Ja, das ist eigentlich wie auf sozusagen im Markt auch. Es gibt sowas wie Stammkunden, ne? Denen ist eigentlich relativ egal, wenn der Preis mal 10 Cent hochgeht oder wenn eine andere Verkäuferin da ist, die gehen eigentlich immer in denselben Laden. Und dann gibt es Schnäppchenjäger, die laufen von einem zum anderen und vergleichen ganz genau die Preise. Und in Ostdeutschland gibt es eben auch eine angesammelte Unzufriedenheit. Es gibt eine schwächere soziale Lage. Es gibt auch ja, Regionen, die sind infrastrukturell abgehängt. Und es gibt natürlich auch starke Rechte, rechtsextreme Netzwerke, die über viele Jahre gewachsen sind, die zum Teil auch schon in der DDR da waren, aber in den 90er Jahren sich sehr stark dort einwurzeln konnten. Und auf den baut heute auch der Erfolg der AfD so ein Stück weit auf. Also das kommt alles zusammen. Man kann das die Faktoren nicht so richtig isolieren, sondern das kommt alles zusammen. Und das führt dann heute eben dazu, dass die AfD stärker ist. Wenn man jetzt nur mal sagt, okay, ich nehme jetzt mal hypothetisch an, die Parteien wären im Westen ähnlich schwach, dann würde ich glauben, dass die AfD auch deutlich noch mal ein Stück weit stärker wäre, Also es sind vielleicht nicht ganz nur autoritäre Strukturen in den Köpfen oder Denkweisen in den Köpfen, sondern es ist eben ein Zusammenwirken von ökonomischen, kulturellen und politischen Faktoren, die dann das Wahlverhalten erklären. Und aufgrund der Unzufriedenheit gibt es in Ostdeutschland auch viel stärker das, was ich gerne so Polarisierungsunternehmer nenne. Also es gibt mehr Gelegenheiten für politische Akteure oder Politikerinnen, Politiker, auch wie Sarah Wagenknecht eine ist, im Prinzip bestimmte Unzufriedenheiten auszunutzen und zu bewirtschaften und daraus dann irgendwie Kapital zu schlagen. Und das kann man jetzt relativ genau beobachten, indem eben die da oben angeklagt werden, die Regierung delegitimiert wird und sonstige Dinge. Das scheint ganz gut zu funktionieren und da scheinen viele Ostdeutsche irgendwie das Gefühl zu haben, das sind jetzt irgendwie Parteien, die für uns sprechen und auch so ein Stück weit unsere Unzufriedenheiten abholen.
Darf ich da ganz kurz nochmal nachhaken, weil es mich einfach interessiert. Also die Erklärung ist vollkommen plausibel. Das hatten wir in einer der anderen Podcast-Folgen, glaube ich, auch schon mal angeschnitten, dass eben der Osten anders sozialisiert ist, was das Demokratieverständnis angeht. Dennoch möchte ich da mal fragen, dieser Die-da-oben-Begriff, typischer Populismus. Wir sind jetzt schon mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall, nach der Wende, also eigentlich sollte ja schon ein gewisser Prozess zumindest eingesetzt haben, aber vor allem jetzt tritt das ja zutage, vor allem jetzt zeigt es sich ja in den politischen Wahlentscheidungen, ob der Krisen, die wir haben. Diese Die-da-oben-Rhetorik, dieser Populismus greift ja vor allem die Eliten an. Dazu gehören natürlich auch wirtschaftliche Eliten und die wiederum sind vor allem im Westen Deutschlands zu finden. Das sind ja vor allem Menschen, die sozusagen gar nicht aus ostdeutschen Gefilden stammen. Also inwiefern spielt da vielleicht dieses Narrativ von Osten und Westen eine Rolle, dass man gleichzeitig die Eliten anprangert und eben so anfällig für Populismus ist?
Ja, das bezieht sich aber selten auf die ökonomischen Eliten, ne? Und irgendwie auf Superreiche, sondern ganz häufig eben auf die politischen Eliten, ne? Die irgendwie was anderes wollen als man selbst. Oder auf die liberalen Eliten, wie man das vielleicht auch nennen könnte. Ne? Das wird eben stärker abgelehnt. Und da gibt es in Ostdeutschland gibt es eben ein generell schwaches Band zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den gesellschaftlichen Eliten. Ne? Die spielen, sind nicht so präsent. Es gibt eben auch wenig Leute, Ostdeutsche, die in die Elite aufgestiegen sind und dann eben Möglichkeiten, das auch irgendwie populistisch ein Stück weit anzuspitzen und anzuheizen. Ich meine, die AfD macht das ja wirklich ganz, ganz gezielt. Die versucht ja auch ein neues ostdeutsches Bewusstsein oder eine Art von ostdeutscher Identitätspolitik politisch zu instrumentalisieren. Wenn Björn Höcke sich dann auf eine Simson, so ein DDR-Moped setzt oder selber sagt, ich bin Ostdeutscher, dann versucht er eigentlich so eine Art von Fraternisierung. Ne? Er verbrüdert sich irgendwie mit den Ostdeutschen und gibt denen eigentlich auch zu verstehen, hier, ihr seid ja gar nicht so schlecht, ich bin Westdeutscher und ich möchte sogar Ostdeutscher sein. Das ist eigentlich eine völlige Umwertung dessen, was viele Ostdeutsche oft im öffentlichen Diskurs wahrnehmen, nämlich, dass sie irgendwie so ein Stück weit deklassiert werden.
RB, wenn du mich ganz kurz lässt, ich würde mal ganz, ja, oder willst du? Sorry.
Ich möchte auch schon die ganze Zeit zu dem Thema.
Mach, dann mach du.
Vielen Dank. Ja, also, was ich persönlich auch irgendwie als Problem sehe, ist, meiner Meinung nach gibt es nicht wirklich sowas wie eine ostdeutsche Partei, sagen wir es mal so. Also fast habe ich das Gefühl, dass die AfD sich so in etwa als das auch eben etabliert. Also das, was Sie gesagt haben mit dieser Fraternisierung. Aber das Problem, was wir sehen, ist eigentlich so prinzipiell eine wirkliche ostdeutsche Partei seit der Wende gibt es ja nicht wirklich. Also man könnte so durchaus sagen, dass die Linke bzw. der Vorläufer, die PDS, so das ist, was dem Ganzen am nächsten kommt, weil, wenn ich mich richtig erinnere, geht die PDS oder ging die PDS aus der SED zu Teilen heraus. Und das Problem ist halt, dass ich glaube, das ist auch so ein Problem mit die da oben. Oft werden halt die Politiker, also so in etwa die politische Führungselite, eben so dargestellt, was ja auch durchaus irgendwie nicht von der Hand zu weisen ist, dass es halt größtenteils auch irgendwie Westdeutsche sind, die mit westdeutschen Parteien in Ostdeutschland regieren wollen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so eben dann dieses generelle Gefühl von Unsere Regierung ist nicht wirklich verbunden mit uns, kulturell gewisserweise, dass das eben entstanden ist und dass so auch sehr viel Populismus eben drangekommen ist. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, auch ein Problem, warum eben die Parteienlandschaft in Ostdeutschland halt so aussieht, wie sie aussieht, dass die AfD und die BSW eben jetzt in Ostdeutschland bei den letzten 3 Wahlen eben so enorm gepunktet hat.
Ja, ich hatte mich mal mit einem sehr bekannten amerikanischen Populismusforscher unterhalten und dem ein bisschen geschildert, was so in den 90er Jahren abging. Es sind ja mehrere 10.000 Westdeutsche in den Osten gekommen. Und da galt in den 90er Jahren die Faustregel, je höher und je einflussreicher eine gesellschaftliche Position, desto wahrscheinlicher ist sie mit einem Westdeutschen besetzt. Also die saßen schon an den Schalthebeln. Und das ist natürlich ein sehr enttäuschungsanfälliger Prozess, wenn dann die Transformation nicht gelingt, wenn die Investoren nicht kommen, wenn es Massenarbeitslosigkeit gibt. Man hat immer jemanden, dem man die Schuld dafür zuschieben kann. Und er hat gesagt, das ist ja verrückt, das ist ja eigentlich eine Lunte für Populismus. Ist ja eigentlich so, als wenn man aus Washington D.C. 30.000 Leute nach Wisconsin schickt und sagt, ihr regelt jetzt mal da alles. Das kann nicht besonders gut gehen. Ich glaube auch nicht, dass es ein intelligentes Transformationskonzept gewesen ist. Vielleicht nochmal zurückkommt auf die Frage von TM vorhin. Da klang ja so ein bisschen durch, sind das jetzt Sozialisationseffekte aus der DDR? Wenn ich mir die Wahlergebnisse jetzt anschaue, dann hat man eigentlich gesehen, dass die Älteren eher auf die demokratischen Parteien verpflichtet gewesen sind. Also die AfD hat in Thüringen bei den über 70-Jährigen nur 18% bekommen. Und bei den Erstwählern und den unter 25-Jährigen 36%. Also doppelt so viel. Und eigentlich sollte es ja, wenn man diese Sozialisationsthese ernst nimmt, genau andersrum sein, ne? Also die Älteren wählen dann durch die autoritäre Prägung stärker dann auch eine autoritäre Partei. Und bei den Jüngeren wird das dann wie so ein Echo ein Stück weit schwächer. Aber es scheint sich in Ostdeutschland eben eine eigenständige politische Kultur auszubilden, die eben was damit zu tun hat, dass die politischen Parteien, die demokratischen Parteien selbst keine Gestaltungskraft mehr haben. Diese starke Wahl der AfD ist aber allerdings auch kein ostdeutsches Einzelfenomen bei den jungen Leuten. Das finden wir bei den letzten Landtagswahlen in Hessen und in Bayern auch. Und das hat sicherlich auch was mit sozialen Medien, mit TikTok und anderen Dingen zu tun. Vielleicht auch mit so einer rebellischen Kultur, die jetzt durch die AfD so ein Stück weit kultiviert wird. Und das findet offensichtlich bei vielen Jugendlichen Anklang. Und deswegen wäre ich auch mal vorsichtig, den Osten jetzt nur zur Bad Bank der sozusagen problematischen Entwicklung in Richtung Rechtspopulismus zu machen, sondern zu sehen, dass es da auch durchaus übergreifende Phänomene gibt, die sich nicht auf den Osten sozusagen begrenzen lassen.
NL, möchtest du?
Sie haben sich so brav gemeldet, ich lasse Sie gerne vor.
Nee, alles gut. Herr Mauch hat das schon dargestellt, worauf ich noch kurz verweisen wollte oder wo meine Gegenposition ging, nämlich die Frage der Jugend. Das haben Sie ganz gut dargestellt. Vielleicht noch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, eine ganz interessante Statistik, die mir am Wochenende zugetragen worden ist oder eine Karte, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und zwar geht es da um die Europawahl. Und da hat man quasi dargestellt, man kennt ja dieses alte Bild Europawahl, der Osten ist blau. Ja, und dann hat man mal sich angeschaut, wie sieht es denn mit denjenigen aus, die quasi auf Platz 2 stünden, also quasi welche Partei ist in den Bundesländern normalerweise jetzt Osten abgezogen, wo die AfD durchgängig Platz 1 belegt hat, auf Platz 2 und dann war der ganze Westen blau, inklusive Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und so. Also ich will damit sagen, wir sprechen ja über dieses Jugendphänomen jetzt an der Stelle, aber man sieht dann schon, dass die AfD auch selbst da eine Verankerung hat, jenseits jetzt von irgendwelcher gescheiterten demokratischen oder ausgebremsten Demokratisierung und so. Das war so ein Aspekt, den ich gerne noch beibringen wollte. Aber NL, du kannst gerne erstmal, das war ja nur so ein Rand.
Nein, alles gut. Also dass die AfD sehr stark ist, das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle begriffen. Ich habe noch eine Frage an Herrn Mau, und zwar sind wir ja nur alle Schüler oder die meisten Schüler, und deshalb würde mich interessieren, welche Unterschiede es vielleicht in der Bildung gibt. Wir haben gesehen, es gibt schon Unterschiede über den Kindergarten, vielleicht hat vielleicht auch der Kindergarten entscheidende Auswirkungen auf die Bildung, die man am Ende genießt, und ich will jetzt nicht zu viel für
das andere Thema vorweggreifen, aber auch in Amerika konnte man ja sehen, wer zum Beispiel nach Bildungsstand gewählt hat. Und da haben wir, glaube ich, noch viel zu besprechen, wenn wir mal auf die Bildung schauen.
Ja, sozusagen in den Sozialwissenschaften spricht man manchmal so von Kompositionseffekten, ne? Also wie ist eigentlich eine Bevölkerung zusammengesetzt? Und Bildung ist ein ganz wichtiger Faktor, um die Wahl der AfD, aber auch der berufliche Status und Arbeitslosigkeit, um die Wahl der AfD zu erklären. Und da unterscheiden sich Ost und West relativ stark. Wenn man das so ein Stück weit auch statistisch kontrolliert, dann schrumpfen eigentlich die Ost-West-Differenzen ziemlich zusammen. Dann bleibt eigentlich nur sozusagen ein kleiner Rest übrig. Auch in Köln-Chorweiler, auch so ein Plattenbaugebiet, wählen halt 25% die AfD. Ne? Das unterscheidet sich nicht so besonders stark von anderen Plattenbaugebieten, die man in Ostdeutschland findet. Also das ist sicherlich ein Faktor, den man mit berücksichtigen muss. Ich habe ja schon gesagt, die Ostdeutschen haben im Durchschnitt niedrigere soziale Position. Der Anteil von Leuten mit hochschulischer Ausbildung ist etwas geringer. Und wir haben auch eine stärkere Bildungsungleichheit im Osten. Unter anderem auch mehr Privatschulen oder Schulen in privater Trägerschaft im Osten. So, dass sich das dann relativ stark sozusagen aufteilt auf den einen oder den anderen Schultypus. Das hat sich jetzt auch in den seit 1989, 90 dann erst entwickelt. Vorher gab es ja eine sehr ausgeglichene Bildungsstruktur im Osten mit sehr wenig Leuten, die überhaupt einen Hochschulzugang erworben haben. Nur 10% der Bevölkerung, im Westen waren es damals schon 35, fast 40%. Und das ist jetzt hochgegangen, aber es gibt nach wie vor verbleibende Unterschiede.
Ja, ich würde auch noch einmal an der Stelle anknüpfen und nochmal zurückkommen auf den Punkt des Wahlverhaltens in Ost- und Westdeutschland. Da hätte ich nämlich noch eine Ergänzung, was ich mir auch vorstellen könnte als Ursache dafür, dass im Osten beispielsweise populistische Parteien wie AfD und jetzt neuerdings auch das BSW besonders viel Anklang finden. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass auch die Beziehung zu Russland vielleicht auch ein bisschen mitspielen könnten, vor allem in Ostdeutschland jetzt. Ist es ja so, dass Ostdeutschland bzw. viele Ostdeutsche wahrscheinlich heute noch eine deutlich, engere Beziehung zu Russland haben, eben einfach aufgrund dessen, dass es ja damals die DDR gab. Und dieser ja sowieso sehr besonderes Verhältnis zu Russland bzw. damals der Sowjetunion hatte. Und dass das vielleicht in vielen Köpfen, insbesondere von älteren Menschen, von, ich nenne es jetzt mal, alteingesessenen Ostdeutschen, ich hoffe, das Framing ist in Ordnung, dass es in deren Köpfen vielleicht geblieben ist, dass man so ein bisschen Russland so als Brudernation, sage ich mal, sieht und dass dann vielleicht auch sich das ein bisschen in der Wahlentscheidung widerspiegelt, dass dann eben Parteien wie AfD und vor allem auch BSW, das BSW wurde ja erst dieses Jahr am Anfang des Jahres gegründet und ist ja schon im selben Jahr bei allen ostdeutschen Landtagswahlen jeweils im höheren zweistelligen Bereich gelandet. Und dass sich das vielleicht ein bisschen damit auch begründen lässt, dass das BSW und die AfD ja einen nachgewiesenermaßen sehr russlandfreundlichen Kurs verfolgen, dass das eventuell auch eine Ursache sein könnte für das veränderte Wahlverhalten beziehungsweise das andere Wahlverhalten in Ostdeutschland.
Ja, das ist sicherlich so und damit wird ja auch vom BSW Politik gemacht, also Blick auf Putin, auf die Energielieferung aus Russland und natürlich die Waffenlieferung an die Ukraine, da gibt es starke Ost-West-Differenzen. Die sicherlich auch nicht nur eine Ursache haben, aber natürlich auch wiederum was mit der Geschichte zu tun haben. Man könnte auch den Westen sozusagen in Abgrenzung zum Osten erklären, also stärkere Westbindung, auch eine Westorientierung. Auch die Sowjetunion oder sozusagen das sowjetische Imperium durchaus auch als Feind im Kalten Krieg Ich würde nicht sagen, dass die Ostdeutschen jetzt so starke und intensive Beziehungen nach Russland haben. Ganz im Gegenteil, das ist häufig nur vorgeschoben. Manche sagen sogar, dass diese positive Haltung zu Russland jetzt auch so eine Art anti-westlicher Affekt ist, ne? Also mit denen man dann die Westdeutschen durchaus auch provozieren kann. Aber es ist sicherlich so auch, dass sozusagen der Abzug der Sowjetsoldaten mit Familienangehörigen waren das fast 500.000 Menschen, die in Ostdeutschland stationiert waren. 1990 und in den folgenden Jahren, das ist ja nicht ganz schnell passiert, sondern dauerte ja 2 Jahre, bei den Ostdeutschen so ein Image irgendwie so einer friedlichen, sich rückziehenden Macht sich ausgebreitet hat. Und dann, glaube ich, ist auch diese Frage der Mitgliedschaft in der NATO und des Schutzes der ost- und mitteleuropäischen Gesellschaften, hat das zu wenig Eingang in die ostdeutsche Bewusstseinsbildung. Oder hat zu wenig das irgendwie nach vorne gestellt. Und man hat das auch wenig öffentlich debattiert. Die Mitgliedschaft in der NATO kam eigentlich im Huckepack mit der deutschen Wiedervereinigung. Da hat damals nie jemand drüber geredet, auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und ich glaube, da hat man ein Stück weit die Gelegenheit verpasst, vielleicht auch darüber einen öffentlichen Diskurs anzuzetteln, der dann auch zur Meinungsbildung irgendwie da beiträgt. Und heute sehen wir eben, dass es da eben sehr unterschiedliche Haltungen gibt. Man findet in Ostdeutschland, wenn man unterwegs ist, relativ wenig Leute, die sich sehr konsequent auf die Seite der Ukraine schlagen und sagen, Waffenlieferung und die Verteidigung der Demokratie in der Ukraine, das ist unabdingbar. Ich glaube, wir brauchen da mehr öffentliche Debatte darüber, denn wenn das sich jetzt so stark auch äußert und auch von Parteien wie AfD und BSW auf diese Art und Weise ausgenutzt werden kann, dann ist das, denke ich, nicht unproblematisch und sollte uns schon Sorge bereiten.
Hans.
Ich möchte auf zwei Aspekte hinweisen, die angesprochen wurden. Das eine ist, dass eben man nicht einfach sagen kann, der Osten ist sozusagen die politische Bad Bank, wo die ganzen Rechtsradikalen und so weiter sitzen. Das, was heute AfD ist, hatte vor 50, 60 Jahren einen Vorläufer in Westdeutschland. Das war die NPD, eine mindestens ebenso rechtsradikale Partei. Und bei Landtagswahlen zwischen 1965 und 1969 hat die NPD, also wirklich diese rechtsradikale Partei, in 7 deutschen Landtagen ist sie über 5% gekommen. Der Höhepunkt war Baden-Württemberg mit fast 10%. Und sie sind dann bei der Bundestagswahl 69 nur ganz knapp an der 5%-Grenze gescheitert. Das heißt also, in Westdeutschland gab es historisch gesehen auch ein sehr, wenn man so will, solides Fundament, eine Gruppierung von rechtsradikaler Prägung, was natürlich 1965 sozusagen noch ein viel größerer Skandal war, als es heute ist. Denn damals war die Erfahrung des deutschen Faschismus mal gerade 20 Jahre her. Und trotzdem haben Menschen sich einer, oder vielleicht auch deswegen, einer Partei zugewandt, die eindeutig diese autoritären, nationalistischen, völkischen Traditionen vertreten und verherrlicht hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, das hat Steffen Mau erwähnt, dass es natürlich auch in der DDR so etwas wie rechte Organisationen gab. Eine meiner frühen Erfahrungen als junger Journalist, das war das erste Mal, als ich die DDR als Journalist ein bisschen länger bereisen konnte, das war Anfang der 80er Jahre, 82 oder 83, da waren wir dann in Dresden in einer, irgendwann dann abends nach dem politischen Programm in der Kneipe. Da wurden wir natürlich sofort als Westler erkannt. Übrigens Wessi hätte damals überhaupt kein Mensch in der DDR gesagt. Das hat sich später eingebürgert auf dieses verniedlichende Ossi, was auch eine westdeutsche Erfindung war. Gut, die haben also gesagt, ihr seid doch Westler. Wollt ihr mal wissen, was es hier bei uns in Dresden an Neonazi-Organisationen gibt? Da haben wir gesagt, ja klar, interessiert uns. Dann haben die uns davon erzählt, dass es, und das sei auch in Dresden allgemein bekannt, aber es werde öffentlich, einfach weil es ja nicht sein durfte, es wurde öffentlich verschwiegen. Und das gipfelte daran, dass sie sagten, übrigens der da hinten, der Typ da hinten, der da steht, das ist einer der Häuptlinge der Neonazi-Szene hier in Dresden. Und das ist der Sohn des SED-Betriebsgruppenvorsitzenden von Robotron. So, das war also ein relativ hohes Parteimitglied, sonst wirst du bei Robotron sozusagen nicht Betriebsgruppenvorsitzender. Und der war, ich kann das jetzt nur glauben, wir konnten es ja nicht überprüfen, der war sozusagen aktiv, obwohl er zu den privilegierten Familien der DDR-Gesellschaft gehörte, war er offenbar in solchen Netzwerken aktiv. Das heißt also, auch die DDR war in keiner Weise, so wenig wie der Osten, so wenig wie der Westen linear strukturiert war, war es die DDR. Nur manches oder vieles ist dann eben, weil es nicht sein durfte, unter der Oberfläche geblieben und hat genau deswegen, weil es nicht öffentlich diskutiert wurde, umso dramatischere Wirkungen entfaltet. Letzter Satz zu der Frage Russland. Friedrich Schorlemmer, der vor kurzem Verstorbene, einer der wichtigen politischen Theologen der DDR, der hatte mal den, wie ich finde, unglaublich erhellenden Satz gesagt: Für viele DDR-Bürger war der DDR-Staat so etwas wie ein Elternpaar. Es gab den strafenden Vater und es gab die pflegende, fürsorgende Mutter. Und nach dem Ende der DDR wollten viele Bürger gerne diesen strafenden Vater los sein, aber die fürsorgende und nährende Mutter, die sollte bitte erhalten bleiben. Und ich halte es für möglich, dass in gewisser Weise in der Tradition der Fürsorge und der Nähe ein besonderes Verhältnis zur früheren Sowjetunion als der großen Bruder und Schutzmacht, dass dieser Teil bis heute sozusagen auf verschlungenen Pfaden auch mit nachwirken kann.
Danke, Hans. Soll ich dazu sagen? NL, willst du fortsetzen? Wir gehen die Reihe am besten mal durch, damit wir Herrn Mauer so langsam auch dann seinen Feierabend verabschieden können. Eine Frage habe ich auch noch an Sie, die muss noch kommen.
Die können Sie auch gerne erst vorher stellen.
Nö, komm, wir nehmen noch ganz kurz dich.
Nö, okay. Ich glaube, meine Frage ist auch relativ schnell beantwortet. Ich finde sie trotzdem spannend, und zwar rein aus der geografischen Sicht jetzt auch mal bezogen auf Nachbarländer. Gibt es da unterschiedliche Einflüsse, die sich vielleicht herauskristallisieren?
Ich meine jetzt bezogen auf Mittel- und Osteuropa.
Ja, und auch so ein bisschen Ost-West. Wir haben ja unterschiedliche Nachbarländer, logischerweise. Gibt es da Einflüsse?
Ja, natürlich, sozusagen, ich habe das schon gesagt, mit der Westbindung und so weiter. Ich habe mal selber eine Studie gemacht, wohin haben eigentlich Leute soziale Beziehungen, Kontakte, Familienbeziehungen, wohin reisen die? Dann reisen natürlich Westdeutsche viel eher nach Frankreich oder nach Italien. Also da gibt es eine andere Blickrichtung. Ostdeutsche haben diese Kontakte in dieser Weise nicht. Was jetzt Mittel- und Osteuropa, es wird ja oft gesagt, ja, die Ostdeutschen sind so ein Sonderfall in ihrer sozusagen Russlandfreundlichkeit oder in ihrer Kritik an den Waffenlieferungen. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass das auch extrem differenziert ist, ne? Also Polen und die baltischen Länder, die haben eine klare Haltung, aber anders sieht es schon in der Slowakei aus oder in Serbien oder in Bulgarien oder in der Republik Moldau. Also es,
oder in Ungarn.
Ja, oder in Ungarn. Es ist extrem differenziert und ist jeweils auf spezifische historische Erfahrungen und Bedingungen zurückzuführen. Ne? Also es gibt nicht das eine, die Ostdeutschen sind jetzt irgendwie so und alle anderen Osteuropäer sehen das so ein Stück weit anders. Das muss man wirklich vielleicht ein Stück weit mehr qualifizieren.
Sehr spannend. Vielen Dank.
Vielleicht ist das auch an diesem Punkt würde ich auch anknüpfen, eben diese historischen, Erfahrungen. Tut mir leid. Da würde ich auch sagen, daran könnte man, also würde ich behaupten, könnte man auch einen Unterschied sehen, wenn wir von Herrn Kabisch die Zahlen gehört haben, dass die oder war es von Herrn Kapsch, mein Gott, tut mir leid, dass die über 69-Jährigen nur zu 18% die AfD gewählt haben, aber eben die 18- bis 29-Jährigen zu 36%. Eben diese Russland-Nähe gewisserweise könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass eben die wirklich älteren Leute, die eben in dieser Zeit kurz nach dem Krieg gelebt haben und die sowjetische Demontage gewisserweise mitbekommen haben und gespürt haben eben, dass die Sowjetunion nicht unbedingt der böse Vater so in etwa ist, wirklich, dass das natürlich auch gravierende Einflüsse gehabt hat und dann eben die Generation, die darauf gefolgt haben, die diese Erfahrung nicht mehr hatten, diese Erinnerungskultur nicht mehr so direkt beibekommen haben gewisserweise, dass dort dann auch eher eine Russland-Freundlichkeit eben auch entstanden ist, weil es wurde ja auch gewisserweise sozialisiert in der Schule und Ähnlichem, gewisserweise durch die Bildung. Und dort könnte ich mir auch eben vorstellen, dass dort eben der Unterschied zwischen der Russland-Freundlichkeit der verschiedenen Generationen auch liegt. Weil eben die ganz Alten haben mitbekommen, wie sich's angefühlt hat, als die Sowjetunion alles abgebaut hat, und die Generation danach wurden halt gewisserweise so erzogen. Und die erziehen natürlich ihre Kinder dann auch weiter so.
Ja, das habe ich mir noch nie richtig angeguckt, von daher kann ich es auch nicht sagen, das wirst du mal vielleicht mal im Einzelnen untersuchen. Natürlich hat die Sowjetunion in der DDR bei manchen Leuten das sozusagen das Image einer Besatzungsmacht gehabt, aber bei vielen Leuten war das auch weithin akzeptiert, dass es sozusagen eine Folge des Dritten Reiches und der Verbrechen des Nationalsozialismus war, dass Deutschland irgendwie getrennt war. Und der 8. Mai ist in der DDR als Tag der Befreiung und nicht als Tag der Niederlage angesehen worden. Ich habe jetzt eine wissenschaftliche Studie gesehen, die noch nicht publiziert ist. Und da haben sie Leute, oder hat der Autor hat Leute untersucht, die in ehemaligen Garnisonsorten der Sowjetarmee leben. Und da würde man jetzt erstmal annehmen, die sind besonders skeptisch, weil die Besatzungsmacht hautnah erlebt haben. Aber es ist genau umgedreht. Im Hinblick, die sind dann ein Stück weit russlandfreundlicher. Und der hat interessanterweise dann auch einen Vergleich mit Tschechien gemacht und auch mit Polen. Und da sieht man, in Tschechien zum Beispiel ist es ganz anders, weil es da die Erfahrung sozusagen der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 gegeben hat und den Einmarsch der Sowjetarmee. Das heißt, es gibt eine historisch viel noch frischere Erfahrung und wirklich das Gefühl, da gibt es jetzt eine Besatzungsmacht, die uns hier politisch klein hält. Und das hat in dieser Art und Weise in der DDR so nicht existiert. Im Gegenteil, man hat häufig auch die Sowjetarmee oder die Rotarmisten, wie man sie damals genannt hat, so ein bisschen bemitleidenswert angeschaut, ne? Weil die eben auch unter extrem schwierigen und materiell eingeschränkten Bedingungen in der DDR gelebt haben.
Ja, deswegen, das ist auch das, was ich meine eben, dass die Personen, die es wirklich mitbekommen hatten, in erster Linie so in etwa die wirklich schreckliche Zeit gewisserweise, dass die dann natürlich auch geprägt waren dadurch und dann eben die Generation, die darauf irgendwann ist es ja gewisserweise nicht vergessen, aber es tritt weiter in den Hintergrund und es hat nicht mehr diese Relevanz gewisserweise und dann nähert man sich auch näher an. Also das wäre das, was ich eben gesehen habe und vielen Dank.
Sehr gern.
Nun denn, ich denke, was ich vielleicht noch hervorheben wollen würde, ist das, was ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe aus dem, was gerade in dieser Diskussion zutage getreten ist. Und das ist, dass diese Tendenz, populistische Partei zu wählen, viel weniger ein Problem des Ostens beziehungsweise des Ortes ist, als ein Problem des jetzigen Zeitpunktes und der jetzigen Zeit. Und es eben aus den jetzigen Umständen herausgeht, was ja auch erklärt, dass eben so im Westen die Affinität durchaus besteht und dass es eben vor allem die jungen Generationen sind, die dazu tendieren, diese Wahlentscheidung zu treffen. Das heißt, wir haben beim Osten dennoch ein anderes Wahlverhalten, siehe Schnäppchenjäger, was jetzt nicht zwingend was Schlimmes ist, wenn man mich fragt, sogar ganz im Gegenteil. Es ist ja immer gut, wenn man bereit ist, seine politische Meinung zu ändern. Aber es ist dennoch vielleicht eher durch den jetzigen Zeitpunkt begründet und nicht durch die Lage, dass es sich jetzt um ein ostdeutsches Bundesland handelt. Dennoch möchte ich vielleicht mit einer Frage anknüpfen, vielleicht auch mit der, die Herr Kabisch am Ende stellen wollte. Und die ist, was könnte man aus Ihrer Sicht denn dagegen tun? Also wo sehen Sie die entscheidenden Punkte, wo man jetzt entgegenwirken könnte, wo man jetzt angreifen könnte, um diese Diskrepanzen, die sich ja offensichtlich zwischen Ost und West immer noch ergeben, um die zu beheben, um die zu mildern, um eben angleichend zu wirken, um aus politischer Hinsicht diese Angleichung zu unterstützen, im Hinblick darauf, dass auch die Wahlentscheidung vielleicht ein wenig durchdachter ausfallen.
Ja, war das jetzt die Kabisch-Frage?
Das war genau die Frage. TM, nächstes Mal machst du das hier. Du machst es A, viel besser, viel eloquenter und B, kann ich mich dann wieder zurücklehnen. Also alles gut.
Gut, da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Ne? Also einerseits hat man das Ökonomische, da könnte man jetzt sagen, okay, wie kann man das beheben? Natürlich irgendwie durch eine andere Art von Besteuerung von Erbschaften oder vielleicht die Einführung der Vermögensteuer. Oder auch dadurch, dass man irgendwie in Ostdeutschland mehr ökonomische Investitionen fördert und andere Abschreibungen macht. Auch die Infrastrukturentwicklung spielt sicherlich eine Rolle. Aber einfach ist das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es da so ohne weiteres politische Mehrheiten gibt. Ne? Es gibt ja jetzt immer, wenn man im Osten redet, sofort die Wortmeldung. So gut sieht es im Ruhrgebiet oder in Teilen von Nordrhein-Westfalen eben auch nicht aus. Und die Innenstädte und die Infrastruktur im Osten sind ja zum Teil auch durchaus auch besser. Ne? Das ist ja nicht alles nur schlechter. Also da würde es einen größeren Verteilungskampf geben. Ich glaube, intensiv muss man sich wahrscheinlich mit der Demokratiefrage beschäftigen. Die ist auch nicht zwingend eine Ost-West-Frage oder ein Ost-West-Konflikt eigentlich, sondern eher ein Ost-Ost-Konflikt. Also innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft braucht es eine intensivierte Auseinandersetzung um den Pfad oder die Weiterentwicklung der Demokratie. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber wenn man jetzt sagt, 30% wählen die AfD bei den letzten Landtagswahlen in den ostdeutschen Ländern, aber wir haben immer noch 30% von Leuten, die gar nicht wählen gehen. Wenn man die mit einbezieht, dann sind es nur noch 20%. Und kann man nochmal über das BSW drüber nachdenken, dass sicherlich auch je nach Bundesland anders zu bewerten ist. Thüringen ist vielleicht noch mal ein Stück weit anders als irgendwie die Bundesebene. Aber dann sieht es nicht mehr ganz so dunkel aus. Und worum muss es gehen? Ja, um die Ertüchtigung der ostdeutschen Zivilgesellschaft, auch um die Befähigung zur Demokratie, um die Stärkung der vorhandenen Parteien. Und wenn das nicht gelingt, dann habe ich immer einen Vorschlag in petto, den ich auch in meinem Buch so ein bisschen ausformuliere. Das ist im Prinzip, wie schafft man eigentlich mehr Einbeziehung oder Möglichkeiten auch des politischen Mitmachens, zum Beispiel über Bürgerräte oder andere Formen von politischem Dialog. Also wenn die Parteien das nicht leisten und auch die vorhandenen Konflikte nicht absorbieren können, dann muss man sich darüber unterhalten, wie schafft man es eigentlich mit anderen Möglichkeiten der Partizipation, dieses doch weit vorhandene Gefühl des Nicht-Einbezogenseins ein Stück weit abzuschwächen. Und ich glaube, dafür ist es noch nicht zu spät. Da kann man sicherlich was machen. Wir haben noch viel zu wenig probiert. Und wenn Leute Ideen haben, dann sollen sie die in die Öffentlichkeit bringen oder probieren, sie umzusetzen.
Das könnte fast das Schlusswort sein. Herr Mohr, geben Sie uns mal ein Zeichen. Wie viel Zeit haben Sie noch?
Ja, ich muss so langsam, ich habe heute einen langen Tag gehabt und muss morgen wieder um 6 zum Zug, also ich muss jetzt noch nach Hause fahren.
Genau, dann würde ich vorschlagen, ich glaube, Ian hat noch einen persönlichen Bezug, den hören wir uns noch an und den Rest, glaube ich, das waren eher Meldungen zu der grundsätzlichen Frage, die können wir auch ohne Sie nochmal diskutieren, deshalb Ian, du hast das Wort.
Ja, ich habe diese wunderbare Diskussion jetzt einfach mal laufen lassen, ich gehe damit so viel mit, ich musste jetzt auch nicht noch doppelt und dreifach was erwähnen. Ich muss jetzt natürlich meine allbekannte Hommage an meine Meinung der Ursache des Problems halten und wieder Werbung dafür machen, dass wir verpflichtenden Politikunterricht in den Schulen brauchen. Das sage ich jetzt in diesem Podcast zum 8. Mal, 9. Mal. Ich weiß es nicht, aber wir schreien nach politischer Aufklärung und haben keinen verpflichtenden Politikunterricht. Meine Generation, so Freunde von mir und Schulkameraden sind zu faul für Politik, werden nicht dafür begeistert, im Gegensatz zu mir, weil ich einen sehr guten Politiklehrer hatte. Wir müssen da einfach erstmal eine Grundlage schaffen. Ich habe nun dadurch, dass ich wirklich aus der einsamen Ecke komme, aus dem wunderschönen Elbe-Elster, ich weiß, dass die Leute sich sehr auf ihre Positionen verfestigen und man sehr schwer an vor allem Menschen, die sehr in der Rhetorik der AfD gefangen sind, rankommt. Und wir kommen schon gar nicht dahin, wenn wir keine Grundlage schaffen für überhaupt einen demokratischen Diskurs, also ohne dass die Leute überhaupt verstehen, was sie mit ihrer Stimme machen können. Sie hatten jetzt zum Glück nochmal angesprochen, dass es ja nicht die 30% von Brandenburg AfD gewählt haben, sondern eben 30% von den Wählenden. Und die Wahlbeteiligung kriegen wir auch nur hoch, wenn wir Bewusstsein dafür schaffen, dass die Demokratie wichtig ist, dass jede Stimme zählt, dass keiner sich mehr einreden darf, dass Wählen gehen nichts bringt, weil so viele Kriege für die Demokratie gefochten wurden und dieses Recht nicht zu nutzen, wirklich, wirklich schade ist. Dann mein letzter Satz dazu noch. Ich habe viele Freunde so im Landkreis, so im Spreewald, und da fährt man auch von Dorf zu Dorf und dann sagt, hier, dieses Dorf wählt übrigens vorwiegend SPD. Und dann fahren wir ins nächste Dorf. Ah, EN, dieses Dorf hier wählt übrigens AfD. Ah, dieses Dorf hier wählt übrigens CDU. Also ich finde es total spannend und ich finde, wir sollten da so mit einem forschenden Blick rangehen, nicht immer mit einem verurteilenden und kritischen, sondern wirklich mal hinterfragen, wie kann es eigentlich sein, dass so kleine Kommunen auch so große Wahlunterschiede haben. Und da ist gerade die Jugendarbeit, gerade die Arbeit in Gremien, in, was Sie eben gesagt haben, sehr wichtig. Und ja, das ist so mein kleines Plädoyer.
Dem kann Herr Mauer bestimmt nur zustimmen, nehme ich an.
Ja, habe ich überhaupt nichts hinzuzusetzen und freut mich natürlich, wenn das so enthusiastisch vertreten wird. Und die beste Grüße nach Südbrandenburg in den Elbe-Elster-Kreis.
Da, wo sie jetzt gerade nicht ist, aber sie wird die überstellen.
Ja, ich sitze natürlich auch in Potsdam.
Natürlich. Aber okay, ja, na gut.
Natürlich.
Dann das nächste Mal.
Genau, Herr Mauer, wir danken Ihnen erstmal recht herzlich, dass Sie Zeit für uns genommen haben. Sie sind ja eine vielgefragte
danke für
Person.
Die Einladung.
Wir danken recht herzlich und wünschen Ihnen dann eine gute Heimreise.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ja, genau. Also ich würde jetzt die Frage vielleicht nochmal, die Lösungsperspektive, die jetzt schon andiskutiert worden ist, gerne nochmal in die Runde geben. Ich glaube, da gab es ja nochmal zwei, drei Ansätze und Ideen. So ein bisschen als Abschluss. DM hat es ja so schon anmoderiert. Jetzt muss ich ja den Ball noch weiterspielen. JV.
Ja, also ich wollte eigentlich auch nochmal Bezug nehmen auf einen Punkt, den Herr Mau jetzt zum Schluss nochmal gesagt hatte. Den können wir jetzt auch unter uns nochmal diskutieren, auch wenn er jetzt nicht mehr dabei ist. Und zwar hat er angesprochen, dass quasi als eine Art Lösung anderen Möglichkeiten der politischen Partizipation in Ostdeutschland weiter gestärkt werden. Also hat er jetzt, glaube ich, als Beispiel genannt Bürgerräte als wichtiges Partizipationsmittel. Da würde ich nochmal ein bisschen einhaken und das so ein bisschen, an sich finde ich, hat er ansonsten natürlich sehr viele gute Punkte genannt, aber das mit den Bürgerräten würde ich tatsächlich ein bisschen kritisieren. Da hatten wir jetzt auch letztens erst eine PW-Leistungskurs-Klausur über genau dieses Thema geschrieben, deswegen passt es ja perfekt. Ist meiner Meinung nach, sind Bürgerräte nicht die perfekte Option, mit der man die Demokratie und auch den Willen zur Demokratie gerade in Ostdeutschland stärken kann. Einfach aus dem Grund, dass Bürgerräte ja dadurch, dass die Personen, die da quasi ausgewählt werden, das wird ja über Zufallsverfahren laufen in der Regel, wo einfach aus der Mitte der Gesellschaft irgendwelche zufälligen Personen dann quasi in diese Bürgerräte geschickt werden. Und da besteht eben meiner Meinung nach die Gefahr, dass sich diese Bürgerräte als Plattform für viele rechte und rechtsorientierte Personen auch anbieten könnten und dass diese Bürgerräte eben auch den Einzug dieser Rechtspopulisten deutlich einfacher machen könnten und dann nochmal die ein oder anderen Prozente der AfD in Ostdeutschland bescheren könnten. Eben aufgrund dieser Zufälligkeit auf der Personen, die da ausgewählt werden, sehe ich das eher als eine Art Gefahr, als eine Gefahr an und würde da eher dafür plädieren, dass man andere bereits vorhandene Optionen der Demokratie, wie wir sie auch schon kennen, beispielsweise in der Parteienstruktur, dass man dort in Ostdeutschland Dinge verändern, reformieren würde, zum Beispiel, dass man einfach, dass mehr Leute für beispielsweise dafür begeistert werden, in Parteien einzutreten, sich politisch zu engagieren, dass wir eher diesen Weg gehen sollten, als Dinge wie Bürgerräte weiter voranzutreiben, weil das doch sehr viele Schwachstellen auch hat.
Wobei man natürlich bei Bürgerräten dir auch relativ einfach gegenüberhalten kann, das ist ja genau der Gedanke, den du gerade kritisierst, dass da Menschen also per Zufall zusammenkommen, ja genau die Stärke sein kann, weil ja genau dann Menschen miteinander reden, idealerweise, die sonst miteinander nicht reden würden, sondern die auch dank Filterblasen sich in ihren eigenen Bubbles bewegen und da mal rauskommen. Und wenn man die Bürgerräte bisher anguckt, die es in Deutschland gab, also ich rede das hier auf Bundesebene vor allen Dingen, dann ist es jetzt nicht so, dass diese Bürgerräte durchschlagenden Erfolg hatten, weil halt die Beschlüsse nicht wirklich umgesetzt worden sind. Aber nehmen wir mal den Bürgerrat zur Ernährung zum Beispiel, da sind schon interessante Lösungen dabei, die auch wahrscheinlich nicht alle getragen haben. Also kann man sich Abstimmungsergebnisse angucken. Da ist ja dann wahrscheinlich der ultraharte Veganer, sitzt dann neben dem, der jeden Tag dreimal Fleisch essen will und sucht gemeinsam nach einer Lösung. Und dann kann man ja so eine Art Dialog gestalten. Ich sage nicht, dass der mal funktionieren muss, aber zumindest ist es ja so eine Plattform, die mal sowas ermöglicht. Und das ist ja erstmal ein Schritt, wenn man so diese immer nur eigene Echokammern-Diskussion aufbrechen würde. Also vielleicht ist das auch eine Chance, ohne jetzt dein Argument komplett vom Tisch wischen zu wollen. Möchte noch jemand dazu Bezug nehmen, bevor ich die Reihe weitergehe? Okay, dann gehen wir weiter. Das ist gut. Ich hätte gedacht, gut, dann NL.
Ja, es gibt zum Beispiel in Werder Havel auch einen Kinder- und Jugendbeirat. Und wenn der jetzt, was jetzt natürlich ganz hochgegriffen ist, weil ich da auch Mitglied bin, wenn der jetzt wenig erreichen könnte, so ist er zumindest dafür da, um aufzuklären, um zu sagen, okay, Politik kann viel mehr sein als irgendwie stumpf und als langweilig und kann vielleicht auch gerade, weil die Kinder und Jugendlichen sich dort irgendwie wiederfinden sollen, drüber aufklären und diese junge rechte Wählerwanderung vielleicht auch ein bisschen minimieren. Also wir müssen nicht nur auf die Bürgerinnen und Bürger, die wir natürlich auch sind, auf die älteren Menschen, auf die Erwachsenen gehen, sondern wir können natürlich auch gerade bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen.
Dann ist es, denke ich, für mich an der Reihe. Ich glaube, dass es immer einfach ist zu sagen, dass etwas getan werden muss. Ich glaube aber, dass sich das konkrete Maßnahmen zu finden gar nicht so leicht ist oder sich gar nicht als so leicht herausstellt. JV hat eine Klausur über Bürgerräte geschrieben. Ich habe jetzt eine über Vermögenssteuer geschrieben. Das sind alles so Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen könnte, die am Ende vielleicht dazu führen könnten, dass sich Menschen in Ostdeutschland weniger benachteiligt fühlen. Ich glaube, ich habe vielleicht einen ganz interessanten Ansatz zu präsentieren. Und der ist, dass man die ostdeutschen Bundesländer ein bisschen wie Swing States betrachtet. Das heißt, vielleicht sollte der eine Politiker oder die eine Politikerin darüber nachdenken, besonders intensiven Wahlkampf mal in den ostdeutschen Bundesländern zu führen. Also trotz dessen, dass die Bevölkerung hier ja relativ gering ist und deswegen ein Wahlkampf vielleicht weniger lohnenswert erscheint. Oder trotz dessen, dass die AfD und BSW hier so hohe Prozentzahlen haben, muss man auch festhalten, dass die Wählerwanderung hier sehr groß ist. Das heißt, wir haben sehr viele, um es mit Herrn Maus Worten zu sagen, Schnäppchenjäger unter uns, die eben dazu bereit sind, auch mal die Partei zu wechseln, die sie wählen. Und das sollte man doch als großen Vorteil betrachten, auch aus Sicht der Etablierten, aus Sicht der großen Parteien, aus Sicht von CDU, SPD, Grünen, FDP und so weiter. Und das sollte man nutzen. Und am besten nutzt man das, indem man intensiven Wahlkampf macht, indem man sich hier blicken lässt, indem man zeigt, ich bin präsent, ich bin da, mir bedeutet der Osten was. Ich möchte euch als Wähler abholen, ich will euch mitnehmen, ich will eben nicht, dass ihr euch abgehängt fühlt. Und genau so würde man eben erreichen, dass vielleicht die Sensibilisierung für politische Themen, die ja offensichtlich nicht ausreichend vorhanden ist, dass die vorangetrieben wird, dass es präsenter wird, dass es im Leben eine größere Rolle spielt. Aber
dahin müssen wir vielleicht erstmal kommen, dass dieser Denkprozess überhaupt gemacht wird und dass eben die ostdeutschen Bundesländer nicht links liegen gelassen werden, beziehungsweise rechts liegen gelassen werden, sondern dass man wirklich da engagiert eintritt und wirklich präsent Wahlkampf führt.
Heißt, du wärst, wenn du möchtest.
Ja, einfach nochmal zu dem Thema bisschen Bürgerräte, aber bisschen auch in die Richtung so politisch Leute dazu bewegen. So, ich sehe da so ein kleines Problem, denn, also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute faul sind, das ist so ein sehr negativ konnotierter Begriff, aber so, Menschen sind tendenziell sehr so am effizientesten orientiert. So, die meisten Leute haben auch nicht wirklich großes Interesse, ihr politisches Wissen auszuweiten, einfach weil sie mit ihrem alltäglichen Leben enorm beschäftigt sind. Sie machen sich so Sorgen darüber, was kommt abends auf den Tisch, was muss ich morgen erledigen, wie komme ich zur Arbeit. Und dann solche Leute in so plötzlich Bürgerräte reinzuzwingen, jetzt ist es ja natürlich keine Zwangsveranstaltung, aber ich denke nicht, dass da ohne andere Anreize ein großes Interesse besteht bei den meisten Leuten. Also so, es ist ja nicht mal so teilweise bei so anderen Events so, also selbst die müssen so Anreize schaffen, damit Leute so Abstimmungen machen oder sowas. Dann ist es so, du hast aber eine Chance, irgendwas zu gewinnen. Und nur dann machen Leute überhaupt die Abstimmung. Und das lässt sich ja auch übertragen. Noch dazu muss man halt eben wirklich bereit sein, so außerhalb seiner eigenen Bubble zu agieren. Und wenn da jemand komplett stur reingeht, wird er auch stur rausgehen. Weil einfach die Offenheit bei vielen Menschen einfach noch nicht da ist. Aber eine Unterwanderung von rechts, das wurde vor Ewigkeiten kurz erwähnt, aber eine Unterwanderung von rechts eines Bürgerrats, das sehe ich als sehr unwahrscheinlich, einfach aus statistischer Sicht. Genau.
Ja, ich würde nochmal einen Punkt als Lösungsansatz ergänzen, den wir so, glaube ich, noch gar nicht beleuchtet haben. Und zwar habe ich das auch in diversen anderen Folgen schon mal benannt. Es ist einfach die Social-Media-Präsenz von Parteien. Das sehe ich auch gerade in Ostdeutschland, wo es ja eine sehr hohe, wie wir jetzt auch schon etliche Male gesagt haben, sehr hohe, hohen Anteil der Bevölkerung gibt, der die AfD wählt, die ja bekanntermaßen mitunter, würde ich sagen, die stärkste Partei auf TikTok vor allem ist und auch auf anderen sozialen Medien leider das wirklich sehr gut hinbekommt und da schon deutlich besser performt als andere Parteien, sage ich mal. Und da sollten einfach die anderen Parteien auch nochmal überlegen, wie erreicht man denn auch gerade in Ostdeutschland jüngere Wähler, die ja auch maßgeblich in Ostdeutschland beispielsweise zum Erfolg der AfD beigetragen haben. Man hat ja dieses Jahr auch auch gesehen, dass AfD eben längst nicht mehr nur eine Partei der Älteren ist, sondern auch sehr viele jüngere Wähler diese Partei gewählt haben. Und das ist meiner Meinung nach nochmal so ein Denkzettel, den sich auch die anderen Parteien geben sollten, dass einfach diese Social-Media-Präsenz, dass das Auftreten in sozialen Medien, die eben viele junge Menschen erreichen, dass das gestärkt wird und dass man so dann eventuell auch, auch in Ostdeutschland, dem starken Einfluss der AfD in der Jugend zumindest ein bisschen entgegensteuern könnte.
Ah, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es müsste mehr geben. Ich hätte einen kleinen Vorwurf an einige Parteien. Ich denke, der Mangel an sozialen Medienpräsenz von vielen, vor allen Dingen auch etablierten Parteien, also guter sozialen Medien, Social Media Präsenz, wie man beispielsweise CDU, SPD, liegt eventuell auch vielleicht daran, dass die junge Leute als Wähler nicht sonderlich ernst nehmen könnten. Also es wird immer gesagt, ach ja, diese jungen Kinder auf TikTok, nehme ich sowieso nicht ernst. Und wenn man damit so eine Attitüde rangeht, dann führt es auch zu sehr unproduktivem Content. Und ich denke, da verpassen viele Parteien sehr viel.
Ja, sehr viele gute Vorschläge von, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Impulsen, die Herr Mau angedeutet hat, die, glaube ich, auch nicht außen vor gelassen werden dürfen. Die Diskussion um strukturschwache Gebiete erleben wir hier in Brandenburg eindrucksvoll, wo der Norden und der Süden gefühlt politisch entkoppelt sind und man sich die Frage stellt, wie soll das funktionieren, bis hin zu politischen Impulsen. Und ich glaube, Demokratie vor Ort und Demokratie im Lebensraum zu erleben, ist immer ein gutes Element. Und da fangen Schulen sicherlich an, Es geht aber auch darüber hinaus. Und bei dieser Bürgerratsdiskussion, das hat ja, ist übrigens auch im Buch von Herrn Mauer nicht so ganz sauber durchdacht, ist natürlich auch die Frage, was man mit den Bürgerräten nachher macht. Ist ja nett, dass die sich zusammensetzen und da Beschlüsse fassen. Wir sehen es gerade auf Bundesebene eindrucksvoll. Umgesetzt davon wird nichts. Und wenn ich natürlich keine politische Wirksamkeit spüre, dass vielleicht das, was man als Belohnung herausstellen kann, na klar, könnte ich dann auch allen einen Gutschein geben für, keine Ahnung, für ihre Fastfood-Kette ihrer Wahl. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Schritt wäre, aber wenn man ihnen quasi Wirksamkeit gibt, in dem Sinne dessen, dass sie wirklich spüren, sie können Sachen verändern, sie haben Einfluss, dann kann das schon helfen, glaube ich. Das wäre so ein bisschen so eine Art Zusammenfassung. Hans, hast du noch abschließend irgendwelche Vorschläge, die wir noch nicht gehört haben oder die für dich besonders wichtig erscheinen?
Ja, Wirksamkeit wird einem nicht gegeben, sondern man muss sie sich erkämpfen. Gegeben wird sie im Zweifelsfalle von denen, die darüber zu entscheiden haben. Was lässt man an Entscheidungskompetenz, wem übereignet man das? Resultiert meistens erst dann, wenn die sagen, wir müssen das jetzt machen, weil es uns sonst in der einen oder anderen Form an den Kragen geht. So. Das heißt also, es gibt da keine freiwilligen milden Gaben von oben, sondern da, wo es passiert, das ist vom Frauenwahlrecht über, ich weiß nicht was alles, es ist immer von unten her erkämpft worden. In dem Kontext, das für mich Entscheidende, und das hat hier im Hintergrund schon immer eine Rolle gespielt, ist die Herstellung von Diskursfähigkeit. Und Diskurs ist die Fähigkeit, auch strittige und komplizierte Fragen zwischen Positionen, die zum Teil weit auseinander liegen, dennoch diskutieren zu können. Man muss am Ende überhaupt nicht übereinstimmen. Es geht nicht um das Konsenserlebnis als Ziel, sondern es geht darum, um die Fähigkeit, strittig Dinge zu verhandeln. Und diese Fähigkeit wird von Seiten der Rechtspopulisten aktiv bestritten. Die Ideologie und die Praxis der AfD und benachbarter Gruppierungen ist eine Form von desintegrierender Solidarität. Es ist, wir reden häufig von Integration. Und was die AfD und andere Rechtspopulisten machen, das ist Exklusion. Das ist nicht Inklusion, sondern Exklusion. Und demgegenüber wäre aus meiner Sicht Herstellung von Diskursfähigkeit, und für mich ist dieser Podcast ein gutes Beispiel dafür, wie man so etwas lernt, eine strukturelle Voraussetzung dafür, dass das überhaupt passieren kann. Und auf der Grundlage ist dann der nächste Schritt, einmischen da, wo ich kann und wo ich sage, das ist mein Ziel und das ist berechtigt. Letzte Anmerkung zu diesem Satz, der Osten ist blau im Sinne von Wahlorientierung, AfD blau. Der Westen ist noch viel blauer im Sinne dieser rechtspopulistischen Orientierung. Jedenfalls die Führungsmacht des Westens. Donald Trump ist von seinen politischen Positionen her, würde er in Deutschland zum wegen mir liberalen Flügel der AfD gehören. Und jemanden mit dieser Position, mit dieser Vorstellung von Gesellschaft und Herrschaftsverhältnissen und Ideologie, der wurde von einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler gewählt. Also das Public Vote war jetzt auch mehrheitlich von Trump. Das heißt, also der Westen ist noch viel stärker rechtspopulistisch, ideologisch ausgerichtet als der deutsche Osten. Das dürfen wir mal nicht vergessen.
Sehr schönes Fazit. Wir kommen übrigens zu USA noch, wie angekündigt, Ende des Monats mit Laura von Daniels. Aber EN hat das Schlusswort.
Ich wollte nur sagen, Hans, preach, du hast es gerade geschafft, alle Gedanken, die ich noch in meinem Kopf hatte und Gesprächsfetzen und Anmerkungen, die noch bei mir rumgeschwirrt waren, auf den Punkt zu bringen. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Einfach Amen. Vielen Dank.
Das war jetzt genau das, was Hans noch hören wollte zum Schluss, aber es stimmt ja wie immer. Dafür ist er hier Bestandteil. Ohne ihn wäre das alles nur halb so viel wert, aus guten Gründen. Ja, ich glaube, wir haben ganz gut beleuchtet, mit der Mauer zusammen ganz gut beleuchtet, was Ost versus West bedeutet, nämlich weitaus mehr als die gängigen Klischees und der abgehängte Osten. Gleichwohl es eben mehr politische Herausforderungen gibt, die man angehen muss. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie damit umgegangen wird. Die Forderung von TM im Kopf, dass man den Osten politisch mehr beachten sollte. Auch journalistisch hat man es jetzt schon geschafft, glaube ich, ganz gut, aber auch politisch. Ich bin gespannt, ob wir das in dem nahenden, und damit können wir die kurze Überleitung gehen, im nahenden Bundestagswahlkampf so erleben werden. Denn
wir sind euer Pennsylvania. Ihr müsst um uns kämpfen.
Schön.
Und wer wird bei uns gefrackt? Fragezeichen? Kann man uns noch verlegen. Okay, gut. Nein, aber sehr schön. Genau, diese Swing States-Analogie, die passt perfekt. Also ist heute das Analogien zu Amerika. Nein, ihr habt alle mitbekommen, dass auch in Deutschland am Tag der Wahl in Amerika oder einen Tag nach der Wahl und der Verkündigung des Feststehens, dass Donald Trump wiedergewählt worden ist, in Deutschland die Ampel zerbrochen ist quasi. Angekündigt hat es sich ja eigentlich über Wochen, wenn man so will, oder Monate. Das hat rumort und die letzten 2-3 Wochen hat es eigentlich in der Berliner Bubble war das schon relativ unüberhörbar, dass es auf Trennung steht. Und dann kam es dazu, nachdem man sich ja in verschiedenen wirtschaftspolitischen Zielstellungen unterschieden hat und in Papieren unterschieden hat, kam es dann zum großen Knall und letztlich zum Aufforderung von Scholz an den Bundespräsidenten oder die Bitte, den Bundespräsidenten Christian Lindner aus dem Amt zu entfernen. Streitpunkt letztlich war die Frage, wie lässt sich ein Haushalt aufstellen und der Umgang mit der Schuldenbremse. Und wir haben einen Olaf Scholz erlebt, so viel kann ich glaube ich sagen, der eine Rede gehalten hat, die so wenig Scholz-esk war wie selten. Sehr klar, sehr angreifend, sehr deutlich. Gestern bei Karim Joska, einen anderen vielleicht auch gesehen, hat er das an manchen Stellen nochmal wiederholt, an anderen Stellen nicht. Und wir wollen natürlich ganz kurz auf diese Sache gucken. Wir haben uns zwar eigentlich vorgenommen, noch ein Thema pro Folge zu betrachten. An der Stelle, glaube ich, aber ist es notwendig, zumindest kurz mal ins Gespräch zu kommen. Und mich würden von euch eigentlich zwei Sachen eigentlich interessieren und die können wir ja in Zukunft gerne nochmal vertiefen. Nämlich einerseits, kam das jetzt in irgendeiner Form überraschend? Also ist das für irgendjemand, der sagt, nee, das musste jetzt nicht so kommen, das war verwunderlich. Und die zweite Frage, die man damit gerne verbinden kann, ist, ja, was haben wir jetzt zu erwarten? Also klar, irgendwie mal ein Wahlkampf und wenn die Vertrauensfrage gestellt worden ist, Neuwahlen, selbstverständlich, als falsche Vertrauensfrage allerdings. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, was passiert jetzt? Was haben wir politisch zu erwarten in den nächsten Wochen? Und so einen kleinen Vorausblick würde ich mit euch gerne am Schluss nochmal gehen, den wir mit Sicherheit dann spätestens im Dezember nochmal vertiefen können. Gut, RB, du kannst starten.
Also, ich glaube, die Frage von, war es vorhersehbar? Ja. Ich glaube, schon seit dem Tag, an dem die Ampel zu einer Koalition wurde. Ich finde, klar, ja, TM mag jetzt den Kopf schütteln. Klar, die Ampel hat sich selber als die Zukunfts eine Koalition dargestellt. Realistisch gesehen, es gab zu tiefgreifende Disparitäten. Also sagen wir es mal so, ich bin der Auffassung, dass wirklich tiefgreifende tiefgreifende Entwicklung kann nur durch Investitionen geschehen und diese Investition kann es zwecksweise auch nicht auch nicht ohne Schulden eben geben. Und ich glaube, da hat dann eben der Neoliberalismus in Christian Lindner so beharrt gewesen, wie bis zur letzten Stunde, dass es irgendwann einfach dazu kommen musste. Also sagen wir mal so, die FDP hat in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren mehrmals auf den letzten paar Metern von wirklich wichtigen, großen Gesetzesgebungen einfach wieder blockiert, den Fortschritt verhindert. Und deswegen muss ich einfach sagen, ich habe es kommen sehen. Klar, es war jetzt doch sehr schnell am Ende. Gewisserweise irgendwie finde ich es ein bisschen traurig. Man hätte es fast sogar schon früher machen müssen, wenn man wirklich dem Interesse der Innovation eben gefolgt hätte. Und wie die Zukunft aussieht, also ich bin mir leider sicher, dass wahrscheinlich die CDU in der Regierung das im nächsten Jahr sitzen wird. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird Merz leider Kanzler, was ich nicht schön finde, um das klarzustellen. Ich hoffe, JS kommt nicht und schlägt mich dafür. Aber ja, gewisserweise, eigentlich können wir auch schon die letzten 2 Jahre an JS-Aussagen uns angucken und sehen, der Hass liegt so tiefgreifend gegen die Schuldenbremse. Ich glaube, unseren Podcast könnte man auch in Schuldenbremse-Hasser 25 umbenennen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es schlimm. Es war absehbar, meiner Meinung nach. Zukunft sieht nicht schön aus. So sieht 2024 aus. Yeah.
Ja, ich würde auch ganz klar sagen, da würde ich mich auch RB anschließen, dass das Ende der Ampel überhaupt nicht überraschend kam. Das hat sich in den letzten Wochen und finde ich auch Monaten auch schon angebahnt. Ich habe eigentlich nur noch auf den Zeitpunkt gewartet, wann das verkündet wird, weil letztendlich gab es ja schon eigentlich seit Beginn der Ampel klar wurde, dass sich dann bei verschiedenen, bei mehreren Punkten auch durchaus ein bisschen geeinigt. Jetzt zum Beispiel beim Bürgergeld, was ja dann doch eingeführt wurde, wo ja die FDP auch anfangs sehr viele Zweifel hatte und auch sehr stark dagegen war. Es gibt natürlich auch einige Mehrpunkte, wo die Ampel durchaus auch Dinge hinbekommen hat. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber in der letzten Zeit ist es einfach öffentlich, ist nur noch dieser permanente Streit zwischen den Koalitionspartnern durchgedrungen, viel deutlicher als irgendwelche Gesetze und Innovationen, was die Ampel voranbringen konnte. Und da schwingt meiner Meinung nach auch gerade die Rolle der FDP besonders mit. Meiner Meinung nach ist die FDP eigentlich der, also ich finde, die FDP ist fast schon alleine schuld daran, dass die Ampel jetzt zusammengebrochen ist. Einfach aus dem Grund, dass sich einfach, da hat man ja auch an dem Wirtschaftspapier beispielsweise von Christian Lindner gesehen, dass sich die Ansichten der FDP, was die Wirtschaft und was die Rolle auch des Sozialstaats beispielsweise angeht, fundamental von den Grünen und der SPD unterscheiden. Und dass die FDP eigentlich nur darauf aus ist, sich vor allem Christian Lindner auch in seiner Rolle als Finanzminister, sich selbst zu profilieren, seinen eigenen Zielen treu zu bleiben. Klar, das muss man als Partei ein Stück weit auch machen, aber am Ende finde ich, dass der FDP einfach nicht mehr darum ging, Politik für alle, für die breite Gesellschaft in Deutschland zu machen, sondern letztendlich einfach nur darum, ihre ideologiegetriebene Politik für die reicheren Schichten des Landes fortzusetzen. Und das lässt sich überhaupt nicht vereinbaren mit den anderen beiden Parteien, vor allem auch nicht, auch mit den Grünen nicht, aber auch mit der SPD. Und von daher würde ich sagen, einfach aufgrund dieser vielen Schwierigkeiten und Streitigkeiten zwischen den Parteien, habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, nur darauf gewartet, wann das aus der Ampel kommt. Und überraschend war es dann für mich eigentlich nicht.
Ja, da kann ich dir zustimmen, JV. Ich muss sagen, für mich kam es nur in der Hinsicht überraschend, dass es im so direkten zeitlichen Zusammenhang mit der Verkündung des neuen US-Präsidenten stand. Also wir saßen im Musikunterricht und unter der Bank lief die aktuelle Prognose und wir bangten alle irgendwie um Pennsylvania und mit einmal kommt das noch mit dazu. Also es kam irgendwie alles sehr Schlag auf Schlag, aber per se habe ich auch dasselbe beobachtet.
Bin ich jetzt dran?
Ja, du bist.
Leider nicht
dran. Ja, ja.
Okay.
Ja, ja.
Ich schließe mich da erstmal an. Also nach diesem Schlag, das war tatsächlich für mich noch mehr eine Überraschung. Ich dachte wirklich, dieses riesige, riesige Land mit diesen vielen, vielen Einwohnern teilt sich nicht kollektiv eine Gehirnzelle und wählt einen faschistischen, vorbestraften Sexualstraf. Egal. Anderes Thema. Ich war sehr erschlagen an dem Tag und uns ging es auch in der Uni so. Wir konnten kaum irgendwie, wir saßen alle total lethargisch im Seminarraum und haben uns irgendwie versucht abzulenken. Und dann kam ich nach Hause und dann kam der nächste Schlag und irgendwie hatte ich dann schon so ein halb ironisches Auflachen auf den Lippen. Es kam absolut nicht überraschend. Was ich jetzt eigentlich nur noch hinzufügen kann, ist die Anekdote von meinem Wochenende, als ich am Frühstückstisch saß mit zwei Freundinnen und die eine Freundin zu uns meinte, Gott, ich bin zum ersten Mal froh, dass Frauen prinzipiell von der Bevölkerung eher nicht in Führungspositionen gewählt werden, weil so wird uns Alice Weidel als Kanzlerin auf jeden Fall erspart bleiben.
Tim?
Dann ist es jetzt an mir. Und ich glaube, leider Gottes, bedauerlicherweise wurde schon genug über die FDP gesagt. Das ist natürlich immer traurig, weil das eine unserer Lieblingsbeschäftigungen im Podcast ist. Nein, dennoch möchte auch ich meinen Senf dazugeben. Ich glaube, dass es nicht überraschend kam, die US-Wahlergebnisse kamen nicht überraschend, dass Scholz dann sagt, na, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, kann ich da sehr gut nachvollziehen.
Ich hätte da auch keine Lust drauf. Ich will sehen, wie Friedrich Merz es besser macht, denn er scheint das ja offensichtlich zu können. So oft, wie er kritisiert, muss er jetzt auch mal Lösungen anbieten und am besten noch welche, die nachhaltig und langfristig funktionieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Nichtsdestotrotz haben sich, wenn ich mal so ein bisschen die USA mit Deutschland verbinden darf, hat Trump ja nicht sonderlich viel mehr Stimmen gesammelt als beim letzten Mal. Kamala Harris ist es einfach nur nicht gelungen, so viele Wähler zu mobilisieren wie noch Biden davor. Also ich glaube, es waren 13 Millionen WählerInnen weniger oder so. Und da möchte ich nochmal den Appell an unsere Parteien richten. Ihr müsst um uns kämpfen, ihr müsst die Wähler in Brandenburg mobilisieren. Wir sind das Bundesland der aufgehenden Sonne. Wir sind euer Pennsylvania. Und deswegen erwarte ich jetzt mal anständigen Wahlkampf hier, oder was? Wenn schon die Vertrauensfrage gestellt wird, dann will ich aber auch, dass sich jetzt was tut und dass gezeigt wird, dass hier noch nicht aufgegeben wurde, dass die Länder im Osten Deutschlands noch nicht aufgegeben worden sind. Und dementsprechend ist das auch mein Schlusswort.
Heiß?
Ja, ich war so, bin ich jetzt dran oder nicht?
Ja,
mich hat, die USA hat mich nicht wirklich überrascht. Es hätte mich eher überrascht, wenn Kamala Harris gewonnen hätte, weil es wäre schon ein sehr historischer Moment gewesen. Und das mit der Ampel habe ich irgendwie über einen WhatsApp-Chat erfahren. War auch die Woche krank, habe nicht wirklich Nachrichten geschaut und Wirtschaftspolitik ist sowieso nicht meins. Deswegen, ja, groß überrascht hat es mich nicht, aber es hat mich auch nicht überrascht. So, das ist nicht sehr gut artikuliert, aber es hat natürlich gebröckelt. Ich fand es sehr interessant, dass das so spät abends passiert ist, weil es wurde ja Stunden davor, also es wurde ja stundenlang davor diskutiert und da muss es ja ordentlich gekracht haben. Und da hätte ich mir sehr viel mehr Diplomatie und Kooperation gewünscht, im Allgemeinen, dass das nicht so spät abends an einem Mittwoch veröffentlicht wird, weil sich Leute nicht zusammenreißen können. Also, ja, das fand ich ein bisschen enttäuschend.
Also, wir gehen ja scheinbar wieder die Reihe rum, finde ich auch gut. Also so vielleicht nochmal zwei Analogien gewisserweise, die ich in meinem Kopf schon seit der letzten Bundestagwahl hege. Meines Erachtens wäre die Koalition bzw. die Regierung in den letzten 3 Jahren im Wesentlichen fortschrittlicher gewesen, wäre es rot-rot-grün geworden. Das heißt, ohne die FDP, das ist meine persönliche Meinung, weil, wie gesagt, die FDP hat halt das Ganze stark ausgebremst. Wir haben die letzten 3 Jahre gesehen. Ja. Und ja, ich finde es einfach nur, ich finde es schade. Es war eine schöne Zeit, mal endlich nach 16 Jahren mit der CDU mal was anderes wieder zu haben. Leider ist es gescheitert, aber man darf auch wirklich nicht vergessen, die Ampel hat sich mit so enormen Problemen und Krisen rumschlagen müssen. Eigentlich war das Ganze zum Scheitern verurteilt gewisserweise, in dem Moment, wo es schon begann mit dem russischen Angriffskrieg, mit dem Gaza-Konflikt und alles Weitere. Es war einfach so eine große Aufgabe, die eben realistisch gesehen von keiner wirklichen Koalition und Regierung, insbesondere mit einer FDP darin, die alles blockiert, gelöst werden konnte.
Ja, dann an der Stelle würde ich auch nochmal sagen, jetzt außenpolitisch betrachtet, war das jetzt, finde ich, ein Feld, wo die FDP vergleichsweise wenig blockiert hat. Also wenn es jetzt um die Ukraine oder Unterstützung etc. ging, da haben die Parteien dann doch schon ziemlich stark an einem Strang gezogen, meiner Meinung nach. Auch wenn Olaf Scholz natürlich teilweise auch sehr zögerlich rüberkam und auch deswegen dann viel negative, also viel Kritik auch abbekommen hat. Auch zu Recht, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass bei dem Thema die FDP zumindest nicht so viel blockiert hat wie bei anderen Themen. Aber insgesamt hat RB natürlich vollkommen recht, dass die SPD zu einer reinen Blockiererpartei in dieser Regierung sich etabliert hat. Und dass man das auch einfach meiner Meinung nach ganz klar so sagen muss. Ich fand auch ehrlich gesagt, das Statement von Olaf Scholz am Mittwoch war so ziemlich das überzeugendste, ich würde fast schon sagen, was ich in den letzten 2 Jahren von ihm gehört habe. Das war wirklich Da hat er so viele gute Punkte genannt, auch richtige Punkte, warum es jetzt zum Ende dieser Regierung gekommen ist, wo er die Unterschiede zwischen der SPD und der FDP hat er so deutlich hervorgehoben wie noch nie zuvor. Er hat fast schon empört gesprochen, was man wirklich gar nicht von ihm kannte. Und von daher fand ich dieses Statement wirklich überraschenderweise ziemlich gut. Ich muss aber noch einen Punkt ergänzen, und zwar, dass ich es einfach staatspolitisch, sage ich mal, wenn man sich jetzt anguckt, dass wir als Deutschland, die ja auch in der EU so ziemlich die neben Frankreich so ziemlich das Sagen haben, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir als wirklich starkes europäisches Land auch eine gewisse Verantwortung haben, dass wir einfach eine stabile Regierung haben in Zeiten, wo in den USA Trump zum Präsidenten gewählt wird, wo Russland seinen Krieg gegen die Ukraine weiter fortsetzt, wo alle möglichen weiteren Krisen auf der Welt geschehen und wo die Welt gerade alles andere als stabil ist. In dieser Zeit sollten wir als Deutschland eigentlich eine stabile Regierung haben, die auch einen Anker darstellt für unser Land. Und aus dem Grund finde ich den Zeitpunkt jetzt mehr als unglücklich, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt unsere Regierung scheitert, einfach in Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen, die um uns herum auf der Welt passieren. Finde ich, hätte man da doch noch etwas warten können und sich zumindest für ein paar Monate noch zusammenreißen können. Auch wenn natürlich der Rauswurf von Lindner und was dann letztendlich passiert ist, natürlich folgerichtig war, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber jetzt einfach der Zeitpunkt, in Bezug auf unsere Verantwortung, die wir auch als Deutschland haben, finde ich überhaupt nicht geglückt, ehrlich gesagt.
JV, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich würde auch mein letztes Wort jetzt sprechen, und zwar noch kurz mit einem ganz kleinen Schwenk nach Amerika. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Es stammt auf jeden Fall nicht von mir und auch von keiner riesengroßen, bedeutsamen Quelle. Umso mehr auf den Punkt gebracht ist es aber. Und zwar hörte dieser Text auf mit: Aber nun haben wir so einen alten, bekloppten Sexualstraftäter mit roten Haaren und Selbstbräuner. Sagt eigentlich alles.
Das wäre die perfekte Überleitung dann zur nächsten Folge Ende November. Vielleicht von mir noch ganz kurz, da kann man ja sehr viel zu sagen, wir haben es jetzt auch sehr knapp gefasst. Ich würde jedem raten, der Zeit, Lust und Laune hat. Christian Lindner war letzte Woche zu Gast im Podcast Motel Matze Hischer. Der hat so einen Interview-Podcast, den ich sehr empfehle, weil Matze Hischer schafft es immer, so eine sehr launige Atmosphäre zu schaffen. Und das Gespräch ist deshalb super interessant, weil es genau an diesem Tag war, an dem Christian Lindner sein eigenes Papier veröffentlicht hat zum zukünftigen Wirtschaftspolitik Deutschlands. Und in dem Gespräch davon aber nichts sagt, sondern er guckt immer wieder auf die Uhr. Das kann man auch im Videoclip sehr schön sehen, es gibt auch einen Podcast davon. Und redet in diesem Ausschnitt sehr offen über, also verhältnismäßig offen, nur sagt man immer so, über den Umgang in der Ampel. Und zum Beispiel macht er ziemlich klar, dass für ihn alles kaputt gegangen ist mit dem KTF-Urteil. Dann mit dem Streit, der damit einherging. Und ab dann, so ist seine Argumentation, und deshalb muss man sich einfach mal anhören, seine Argumentation ist dann, dass er ja sich immer an den Koalitionsvertrag gehalten hätte. Da steht ja drin, die Schuldenbremse hat Bestand, die fasst keiner an. Und dementsprechend haben alle anderen dagegen gesprochen. Ist auch deshalb sehr interessant, weil er mehrfach in dem Podcast quasi gegen Grün austeilt und dann Matze Hischer zu ihm sagt, naja, aber du hast doch selber in der Partei Leute, die gegen die Ampel waren oder gegen die Grünen waren zumindest, und sagt er, ja, aber die nenne ich nicht, und da bin ich immer gegen vorgegangen, immer. Das ist auch so eine interessante Haltung, und man merkt also, er war damit sehr unzufrieden, dementsprechend waren diese Beziehungen schon lange angespannt, das haben wir, glaube ich, auch alle unterstrichen an bestimmter Stelle. Letztlich gekippt ist es ja nicht nur aufgrund dessen, dass der Streit über die Ampel so groß war, sondern ich glaube, der Siedepunkt war ja dann, dass das Ganze noch an die Bild durchgestochen worden ist, bevor man sich überhaupt entschieden hatte, wie geht man damit um. Also ist auch noch so ein Punkt, dass man die Beziehung zur Bild, die bei Christian Lindner ja quasi ehelich bedingt sind, sage ich mal, auch ganz offensichtlich waren, auch noch so ein Problem waren, also Nähe zu Medien und Umgang damit. Und wenn man den Ausblick wagen mag, dann werden wir sehen, wann erstmal diese Neuwahlen stattfinden. Das ist gerade im politischen Berlin, habe ich heute gehört, ein ganz großer Diskussionspunkt. Da gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Variante 1, diese Woche quasi neu, also die Vertrauensfrage, was jetzt schon vom Tisch ist, ne? Scholz hat ja gesagt, er macht's nicht. Diese Woche, dann wären 2 Monate Neuwahlen. Dann die zweite Möglichkeit wäre im Dezember Vertrauensfrage. Dann wissen wir ja entsprechend 2 Monate später Wahl oder 1. Januar. Und genau die drei Szenarien werden gerade diskutiert. Und wie wichtig diese Diskussion ist, merkt man eigentlich auch daran, dass bei all den vielleicht Widersprüchen der CDU in dem Bereich es tatsächlich auch für die Organisation bei den Kommunen der Wahlen extrem schwierig ist, solche eine Wahl so schnell zu organisieren. Und hätten wir uns mal überlegt, die Vertrauensfrage wäre in diesem Monat gestellt worden, dann hätten die Kommunen über Weihnachten die Briefe verschicken müssen, über Weihnachten arbeiten müssen, es hätte eine Urlaubssperre gegeben und. Also es ist also organisatorisch gar nicht so ohne, will ich sagen. Politisch, letzter Gedanke dazu, glaube ich persönlich, dass an den Umfragewerten sich schon noch ein paar Sachen ändern werden. Die CDU wird nochmal abnehmen, weil Leute irgendwann verstehen, für was die CDU steht und für was Friedrich Merz steht. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die große Koalition, die viele am Horizont sehen, so wahrscheinlich ist. Denn ich denke eher, es wird eine Dreierkoalition werden. Und dann wird sich die CDU vermutlich dann doch wieder mit den Grünen arrangieren müssen. Und ob das dann so viel sicherer, eine sicherere Zukunft zeigt, mit mehr Harmonie und mit mehr Gemeinsamkeit, möchte ich mal bezweifeln. Insofern ist so meine These, wir kommen von der einen instabilen Regierung und vermutlich die nächste. Und das ist wahrscheinlich auch die Zukunft in einem so stark fragmentierten Parteiensystem, wie es aktuell ist. Aber Hans, ich würde dir nochmal das quasi Schlusswort geben als Spiritus Rector.
Erste Frage, war das überraschend, der Ampelbruch in dieser Form? An diesem Tag sind wir alle davon überrascht worden, aber nicht davon, dass es eine Option war. Jedenfalls die politischen Journalisten in Berlin hatten den Bruch der Ampel inklusive dann eben vorzeitigen Neuwahlen als Option zunehmend auf dem Schirm, haben auch immer wieder in der Bundespressekonferenz danach gefragt und auch Politiker direkt. Das wurde immer pflichtschuldigst abgewiesen. Aber die Option war zumindest den professionellen politischen Beobachtern als eine zunehmend wahrscheinlichere Möglichkeit seit Monaten präsent. Und meine Position war auch, dass ich gesagt habe, eigentlich wäre ein vorzeitiges Ende dieser Ampel das inhaltlich Richtige, aber zum gegenwärtigen oder absehbaren Zeitpunkt könnte keine der drei Ampelparteien davon ausgehen, dass sie bei früheren Neuwahlen dann als Gewinner daraus hervorgehen. Deswegen, was den Laden vielleicht noch am ehesten zusammenhält, ist, dass sie alle die Furcht haben müssten, bei frühen Neuwahlen zu verlieren. So. Und dieser Punkt, der den Laden zusammengehalten hat, der war eben nun an diesem Datum überschritten. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Zwei Sachen zu Lindner und zu vorherigen Daten. Ich empfehle euch anzugucken, das ist auf YouTube auf dem Kanal von Thilo Jung verfügbar, die Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz aus dem Jahr 2024, das war im Juli, und die Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz im Jahr zuvor, 2023. Die Juli-Pressekonferenz dieses Jahres, das ist ja gerade, ist noch nicht mal 4 Monate her, da hatte Scholz gesagt, und das bitte ich mal im Licht der Ereignisse sich zu vergegenwärtigen, er hat gesagt, man habe jetzt, die Ampel habe jetzt Stillstand überwunden und die Irritation überwunden und jetzt sei man auf einem guten Weg. Und deswegen sei er auch sehr zuversichtlich, dass, wenn er wieder antritt als Kanzler bei der nächsten Bundestagswahl, er dann wieder zum Regierungschef gewählt wird. Und das konnte nach diesem Vorlauf, Stillstand in der Ampel überwunden und Irritationen und alles auf einem guten Weg, konnte nur bedeuten, er hat da angekündigt, und das ist 4 Monate her, 4 Monate her, da hatte er angekündigt, eigentlich gehe ich davon aus, wir machen als Ampel dann noch eine zweite Runde. Ob das in welcher Weise das eine Scholz'sche Selbstlüge war, weiß ich nicht. Aber im Wording, im Auftritt klang er da sehr glaubhaft, von sich selbst überzeugt. Guckt euch das an. Und das Letzte dann noch zu Lindner, wenn da, was Pierre Kabisch sagte, wenn da der Satz war, im Ergebnis des KTF-Urteils des Bundesverfassungsgerichtes sei es zerbrochen. Wann war denn dieses Urteil? Das war im November 2023. Und noch in den folgenden mindestens das nächste halbe Jahr hat die FDP unter Lindner immer gesagt, nein, wir kriegen das hin, nein, wir kriegen das hin. Scholz hat es wie eben zitiert, auch gesagt. Und dann kommt auf einmal im November dieser große Knall und Scholz sagt, immer wieder hat er und hat Sachen nicht eingehalten und so weiter. Also das ist, ob das bei Scholz oder bei Lindner oder bei Biden ein großes Moment entweder der öffentlichen Schauspielerei oder der intensiven Selbstlüge war, weiß ich nicht. Vielleicht auch eine Mischung von beiden.
Ja, ja. JV, hast du noch einen letzten Gedanken?
Ja, ich hätte noch einen letzten Gedanken, und zwar in Bezug auf was Hans gerade gesagt hat. Du hast es ja angesprochen, dass Olaf Scholz sehr überzeugt davon schien, dass die Ampel noch weitermachen wird. Da habe ich ein anderes Sommerinterview auch gesehen. Es war, glaube ich, auch das Sommerinterview, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar von Omid Nuripur, dem Parteivorsitzenden der Grünen. Der hat in dem Interview nämlich interessanterweise was ganz anderes gesagt. Und zwar hatte der behauptet, das war, glaube ich, auch im Sommer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich das war, aber auf jeden Fall auch, genau. Da hatte Omid Nuripur gesagt, dass er die Ampel nur noch als eine Art Übergangsregierung sieht, hat das wirklich so deutlich öffentlich gesagt, und dass die Ampel, Herr Kau schüttelt den Kopf.
Doch, du hast recht.
Ach so. Genau, dass er die Ampel als Übergangsregierung sieht, die nichts mehr großartig auf den Weg bringen wird und dass es danach quasi die Ampel keine Zukunft hat. Das hat er so ganz deutlich öffentlich gesagt. Und das steht ja so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was dann Olaf Scholz gedacht bzw. von sich gegeben hat zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Das wollte ich nur noch mal so als abschließenden Gedanken mit einfließen lassen, dass da dann durchaus auch widersprüchliche Aussagen kamen von hochrangigen Parteifunktionären.
Ohne Frage, das, was man die Tage hört, dass er immer wieder damit gedroht hat, also die Vertrauensfrage zu stellen, war ja irgendwie so ein Running Gag, wenn man das jedenfalls so liest, hat er den immer wieder angedroht, und deshalb ist wohl auch in der Sitzung niemand sofort aufgesprungen, als er sagt, ja, ich stelle die Vertrauensfrage und dann Schluss. Übrigens, netter Sidekick an der Stelle, wer nochmal nachlesen möchte, Zeitfact heißt es richtig an der Stelle, und nachhören möchte in diesem besagten Podcast, Christian Lindner hat sich mit 19 einen Porsche für 85.000 D-Mark damals gekauft. Den hat er verdient, weil er mit 17 bereits ein Startup gegründet hatte. Nur mal so als netter Fakt, das fand ich interessant mal zu hören, und das hat er damals sehr stolz erzählt, es war ja auch sein Lebenstraum, Porsche zu fahren. Darauf geht er auch mehrfach ein. Also gerne mal nachhören im Hotel Matze, da erfährt man viel so ein bisschen über seine Einstellungen und ich glaube auch ein paar Gründe, warum diese Koalition scheitern musste. Wir werden es weiter verfolgen in den nächsten Wochen, spätestens wenn irgendwie ein Termin feststeht zur Wahlfinale. Ich glaube, da müssen wir hier nochmal drüber sprechen und die Konsequenzen, die daraus resultieren. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke natürlich an die Runde. Ich danke an Hans, dass du heute wieder bei uns gewesen bist und uns tatkräftig unterstützt hast. Was wären wir bloß ohne dich? Kleiner Hinweis zum Spendenziel. Ich habe diesmal lange überlegt, wohin kann es gehen. Ich habe mich jetzt für Compact entschieden, so heißen sie richtig. Die Demokratiestiftung Compact, die natürlich in Brandenburg besonders bekannt geworden ist, weil sie eine grüne Politikerin in Potsdam versucht haben, in das Amt zu bekommen. Aber darüber hinaus machen sie auch ganz viel Demokratieförderung vor allem im Osten. Und deshalb habe ich sie jetzt ausgewählt als eine mögliche Fördermöglichkeit und Unterstützungsmöglichkeit. Darüber hinaus zum Thema Feedback. Also wir wissen ja, dass unsere Feedback-Systeme nicht das Optimale sind für die Größe, die wir mittlerweile haben. Trotzdem sei darauf verwiesen, also die Möglichkeit per E-Mail und per Social Media ist unbenommen, und ihr findet in den Shownotes einen Link. Da braucht ihr bloß raufklicken, dann öffnet sich ein Fenster und dort könnt ihr euer Feedback einschreiben. Müsst nur noch auf Absend klicken und dann geht das Ding weg. Ist quasi so eine versteckte Umfrage, die es euch einfacher machen soll, Feedback abzugeben. Ist natürlich dann bloß einseitig, weil eine Rückmeldemöglichkeit gibt es nicht, ist uns bewusst. Aber wir wollten es nochmal ein bisschen einfacher machen und vielleicht die Kanäle auch ein bisschen mehr schärfen, dass man nicht irgendwie drei Sachen eintippen muss, sondern nur mal zweimal klicken muss und dann ist es gemacht. Heute haben wir schon sehr oft über Amerika gesprochen, darüber reden wir ja auch nochmal ganz intensiv. Ende November mit Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die ja da die Referatsleiterin ist für Amerika. Und dann hoffen wir, dass wir dann nochmal alle die Punkte, die heute angedeutet worden sind, aufnehmen könnten und können. Ja, herzlichen Dank, dass ihr dabei geblieben seid, uns weiterhin fleißig hört, und dann der wichtigste Punkt vielleicht noch zum Schluss, denkt daran, so Podcasts wie uns und alle anderen Podcasts leben ganz stark davon, dass man sie unterstützt, dass man letztlich hört, aber vor allem, dass man sie empfiehlt. Nichts ist besser als die Mundpropaganda, die hilft am meisten, neben natürlich so einem Like in allen möglichen Podcast-Portalen eurer Wahl. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen Restmonat, hoffentlich nicht mehr ganz so chaotisch und so schlimm wie jetzt. Wir hören uns Ende November wieder oder Anfang Dezember vielmehr. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.